So, meine Lieben, Bobby Ganz hier nach dem Titelgewinn. WXW Unified World Wrestling Champion. Shoutout an die Jungs von Catch Club.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuesten Ausgabe des Independent Circuits hier im Catch Club. Ein ereignisreiches Wrestling-Wochenende lag hinter uns. So, denn neben dem SummerSlam, fuck die WWE, war auch noch eine ganze Menge Indie-Kram zugegen. Und wir sprechen heute, also wir haben das in ganze zwei Teile aufgeteilt. Einmal sprechen wir über den GCW-Part des Wochenendes. Und gegen Ende der Woche werdet ihr dann noch eine Aufnahme hören von uns, wo wir dann über den Rest eingehen, der nicht damit zu tun hatte. Aber dazu begrüße ich erstmal meinen wertgeschätzten Partner, den ich am Samstag auch wieder live und in Farbe sehen werde, nämlich den Sebastian.
Ja, vielen Dank. Und möchte aber einmal kurz fragen, wenn du sagst den Rest, dann meint er natürlich ICW No Holds Barred und Beyond Wrestling.
Natürlich.
Also ihr müsst keine Angst haben, wir werden nicht über Juggalo Championship reden und wir werden auch nicht darüber reden, wie Bobby Dudley im Jahr 2025 einen Titel bei House of Glory gewonnen hat. Das werden wir nicht machen.
Zum Wohle der mentalen Gesundheit von uns und unseren Zuhörern werden wir das nicht tun, korrekt. Aber ja.
Bully Way heißt er, glaube ich, jetzt, aber ihr wisst, wen ich meine.
Ja, leider wissen wir das.
Ja.
Genau, und wir reden jetzt über den GCW-Part, das heißt, das waren insgesamt 5 Shows.
Genau.
Die da stattfinden zwischen dem ersten und dem, ne, dem ersten und dem zweiten waren es so. Ne, zwischen dem ersten und dem dritten. Waren es also quasi das, genau, also quasi.
Freitag, Samstag, Sonntag.
Ja. Genau, das ganze Wochenende halt. Natürlich dann auch in Boston, genauso wie der SummerSlam war, der war ja auch 2 Tage.
Man muss allerdings dazu sagen, tatsächlich, dass die auch nicht alle am, also der ID Showcase, Hit 'em Up, Emo Fight, und Josh Barnett's Bloodsport waren alle in Rutherford, New Jersey, Williams Center.
Stimmt.
Und High Noon war aber da, wo die meisten JCW-Shows stattfinden, nämlich in Ridgefield Park im Knights of Columbus.
Stimmt, die waren ja gar nicht in Boston.
Genau.
Das war ja nur Beyond. Ja, also mein Gehirn hat das impliziert, weil SummerSlam-Wochenende ist, dass die halt in Boston sind, aber das war ja nur ICW und Beyond.
Beyond waren in Boston, die ganzen GCW-Shows waren in, also die ganzen wirklichen Game-Changer-Wrestling-Shows, plus auch diese komische Juggalo Championship-Show, weil das war ja irgendwie das Summer-Smash-Weekend von denen. Das war alles, glaube ich, war die Juggalo Championship-Show, war die auch dann wie sofort? Ich glaube ja.
Ich glaube schon.
Und JCW war da, wo JCW halt in den meisten Fällen.
Genau, ja gut, die sind ja eigentlich fast nur in New Jersey, es ist ja auch Jersey Championship Wrestling.
Ja, die sind ja auch meistens in dieser Halle da in Ridgefield Park. Das ist ja auch so eine. Ich habe gerade geguckt, Juggalo Championship war auch da in Rutherford, wo auch alles andere außer Jersey Championship Wrestling High Noon war. Und dieses Ridgefield Park, Night of Columbus, da finden ja ganz, ganz viele Independent Wrestling Shows statt.
Ja, genau, so aus der Gegend. Ja, also genau. Die Show haben wir uns gespart. Ich habe halt nur diesen Spot gesehen von John Wayne Murdoch da, wo er da halt durch den brennenden Tisch geflogen ist.
Ja, die Juggalo Show haben wir uns gespart, genau. Ja.
Und ja, der sich dann da fast abgefackelt hat. Also das sah ja echt übel aus, sein Rücken und sowas. Die Haut war ja da richtig, teilweise die erste Hautschicht abgebrannt.
Aber ich kann auch nicht verstehen, wie da keiner mal, also es hat ja ewig gedauert, bis da mal irgendjemand zu ihm, oder ich weiß gar nicht, ob überhaupt jemand zu ihm gegangen ist.
Nee, das waren die Wrestler, glaube ich, die sich dann auf ihn gestürzt haben und versucht haben, das Feuer auszutreten. Also da war kein irgendwie, da war auch niemand mal mit dem Feuerlöscher oder sowas halt, ne? Also, keine Ahnung, wenn du weißt.
Ich glaube, über eine Sache müssen wir von der Show aber tatsächlich noch reden.
Ja.
Bitte. Und zwar jetzt gar nichts, was wrestlerisch, sondern, ich weiß gar nicht, ob wir hier on tape über die Geschichte schon mal geredet haben, aber ich denke, der geneigte Zuhörer wird wahrscheinlich verfolgt haben, was so in den letzten Jahren rund um Drake Younger passiert ist. Und
ja,
wir haben ihn ja jetzt in jüngerer Vergangenheit ist er ja wieder so schrittweise teilweise aufgetreten und es gab ja dann zum Beispiel auch letztes Jahr dieses Match, was er bei X-Brand, glaube ich, hatte gegen Danny DeManto, wo Danny dann so ein bisschen sinngemäß nachher im Ring gesagt hat, ja, ne, du hast viele Leute verletzt, du hast viel Scheiße gebaut, ich reiche dir die Hand, aber du musst halt beweisen, dass das quasi, ne, dass du dir diese Chance jetzt auch verdienst. Und er hat ja dann auch gesagt, wenn er dann, glaube ich, auch, ja, er hat, glaube ich, unter Substanzmissbrauch und Sucht gelitten, war dann auch in Behandlung, sowohl psychologisch als auch und so weiter. Aber wir haben halt immer gesagt, vor allen Dingen, ich habe immer gesagt, so, ja, das ist ja alles schön und gut und ich höre auch von vielen Leuten Positives über ihn, unter anderem halt auch Joel Janela, bei dem wir ja auch ganz klar wissen, wo der politisch steht und gesellschaftlich und so. Und ich habe mir dann schon gedacht, okay, wenn der sagt, ja, ich habe mich selber früher über ihn lustig gemacht, wir erinnern uns wahrscheinlich über diese Aktion bei diesem Schoolboard-Meeting. Ja. Aber ich war jetzt längere Zeit neben dem und ich habe schon das Gefühl, dass das aufrichtig ist. Habe ich schon gesagt, ja, okay, aber mir fehlt immer noch so ein bisschen sowas Öffentliches, ja.
Ja, das stimmt.
Und das hat er jetzt getan. Er hat sich dafür, er hat entschuldigt für Leute, die er halt verletzt hat und so. Das Einzige, das hast du ja auch schon gesagt, das ist ein guter Punkt. Ist da Juggalo Championship Wrestling so der beste Ort?
Ja, das ist so ein bisschen mein Problem dabei, weil das ist ja jetzt auch keine Promotion, die irgendwie durch ihre Seriosität oder sonst irgendwas glänzt, ne?
Ja, also ich persönlich glaube ja, dass es jetzt auch nicht so war, dass er das bei Juggalo gemacht hat, weil er es unbedingt bei Juggalo machen wollte, sondern ich glaube eher, dass er es da gemacht hat, weil halt da das Match gegen Janela stattfand.
Ja, und Janela halt so ein bisschen Teil davon war, dass...
Und Janela ihm quasi die Hand ausgestreckt hat und er jetzt quasi dann auch offiziell gesagt hat, okay, ich nehme die quasi an und da auch so ein Stück weit sagen wollte, ja, Joey, ne, du hast recht und so. Finde ich auch alles gut, aber ist dann vielleicht ein bisschen schade, dass das da stattfindet.
Ja, das stimmt, aber also ich muss auch sagen, weil also das, was du sagst, stimmt natürlich so ein bisschen, es fehlt noch so ein bisschen diese Erklärung, die kam mir jetzt auch ein bisschen. Und ich finde das dann auch okay, weil ich finde, also man merkt schon, dass er das auch ernst meint, dass er das nicht nur sagt, um irgendwie wieder Bookings zu kriegen oder sonst irgendwas halt. Das ist schon es kommt zumindest aufrichtig rüber.
Ja.
Sagen wir es mal so. Und dann bin ich da auch mehr bereit, irgendwie das mir nochmal anzugucken, dem nochmal eine Chance zu geben und sowas. Und ich habe das lieber sowas, dass da jemand im Ring steht, Einsicht zeigt.
Ja.
Als sowas wie zum Beispiel jetzt, was ja auch an dem Wochenende war, dass Chaos Wrestling ankündigt, dass Jimmy Havoc wiederkommt. Oder eine andere Promotion in Portland ankündigt, dass Joey Ryan wieder da sein wird.
Dazu muss ich übrigens einmal auch kurz was einwerfen. Sorry. Ja. Das war ja Rise, wo das da passiert ist. Rise Underground mit Havoc. Genau. So. Ja. Das hat aber nicht die Liga verkündet, sondern es war folgendermaßen: Der Wrestler Ryan Samtronic, ich habe den Namen vergessen.
Ja, irgendwie sowas.
Auf jeden Fall, der hat den outgecallt quasi nach dem Match. Und die Liga hat auch ein Statement abgegeben, dass das nicht mit der Liga abgesprochen war, dass er nicht gebookt ist und dass er auch nicht gebookt sein wird und dass er nicht auftreten wird. Ja, jetzt weiß man natürlich nicht, hat er das irgendwie auf eigene Kappe gemacht? Ich weiß es nicht, aber Liga hat ganz klar gesagt, nein, es gibt keine Zusammenarbeit mit dem.
Ja, ich finde es aber ein bisschen schwer, was zu glauben. Natürlich ist das jetzt so ein bisschen G-Set, ne? Ist schwierig, aber ich denke mir auch, warum sollte der auf eigenem Weg das da irgendwie machen oder sowas halt? Das muss ihm ja klar sein, dass er der Promotion, für die er arbeitet, halt auch schadet, wenn es nicht abgesprochen ist. Von daher, wenn das wirklich so war, dann fuck him halt, ne? Aber auch sowas wie Joey Ryan halt, ne? Wo ich finde, das Prestige sehr gut reagiert hat, direkt irgendwie eine Kontershow, gemacht haben.
Also da habe ich tatsächlich in den letzten Stunden ein paar Insider-Informationen erhalten und das ist wirklich ganz, ganz wild.
Erzähl.
Das ist keine wirkliche Promotion.
Okay.
Sondern, also es gibt keine existente Liga unter dem Namen Portland Wrestling. Das war früher, gab es da mal Ligen und so wie auch Memphis Wrestling und so, die gibt es aber nicht. Nein.
Ja, das ist ja Portland, so alles Territory halt quasi, Portland Wrestling.
Territory ist tatsächlich ein gutes Stichwort, weil Portland Wrestling ist der Name einer Facebook-Gruppe, die von einem Mann betrieben wird, der Wrestling-Memorabilia aus der alten Portland Wrestling-Zeit sammelt und damit unter anderem auch bei lokalen Wrestling-Conventions auftritt. Und unter dem Namen dieser Facebook-Gruppe wollte der quasi diese Show organisieren. Der hat keine Ties zu existenten Independent-Ligen, von dem, was ich gehört habe. Das ist kein Wrestler, das ist kein Announcer, das ist kein Promoter, der ist nicht Backstage irgendwo. Das ist wohl ein Sammler, der eine Facebook-Gruppe hat und selber veranstalten wollte.
Okay, wollte quasi das Geld, was er durch die Memorabilia gemacht hat, direkt wieder reinvestieren in irgendeine Show.
Vielleicht, also es ist alles sehr obskur, auch die Leute vor Ort sind da sehr verwundert, weil das wohl völlig aus dem Left Field kam.
Ja, das kam ja auch total random, halt einfach irgendwie announced. Ja.
Das muss wohl auch der Grund sein, warum etwas, was sich Portland Wrestling nennt, gar nicht in Portland selber veranstaltet, weil dem da wohl keiner eine Location gegeben hat, sondern die Show soll ja stattfinden in Vancouver, und jetzt wird es noch verwirrender, das ist nicht das Vancouver in Kanada.
Washington.
Genau, das ist quasi direkt, also das ist ein Vorort quasi, oder ist nicht weit weg von Portland auf jeden Fall. Aber die Reaktion von Prestige war auf jeden Fall gut. Nee, aber damit können wir jetzt auf jeden Fall auch in die Shows starten.
Genau. Also, was ich noch ganz kurz noch sagen wollte, aber damit, da ist mir dann so ein Drake Younger halt lieber, genau. Der dann irgendwie auch Reue zeigt und sowas halt, als dann sowas halt. Diese Leute, die, du hast nicht einmal irgendwie in den letzten Jahren von Joey Ryan irgendein Statement gehört, dass ihm irgendwas leid tut, dass er sich verändert hat, außer dass er angeblich wiedergeborener Christ ist oder so ein Scheiß. Von Jimmy Havoc,
also, wenn ich mich richtig erinnere, hat er doch sogar Leute abmahnen lassen, oder?
Ja, genau, sowas halt, ne? Und ein JW Havoc, da hast du auch nur gehört, dass der dann halt irgendwie für UPS arbeitet oder sowas, aber da hast du auch nie irgendeine Art von Statement gehört, und egal, ob er jetzt dann auftritt oder nicht, ne? Aber, ne, da, die werden dann einfach so wieder reingeworfen. Oder ein Marty Scurll, der ja dann auch seine Sachen macht, oder Chris, Travis Banks, der halt genau denselben Kram macht wie vorher, nur in Mexiko. Und dann ist mir so ein Drake Lange halt lieber, der dann halt irgendwie auch reflektierend ist, und dann bin ich da auch bereit, eher eine Chance jemandem nochmal zu geben, als dann bei diesen anderen Leuten halt.
Auf jeden Fall, man muss auch fairerweise sagen, er hat ja dann auch, ich glaube schon vor 2 Jahren, dann auch aufgehört, für XPW aufzutreten.
Genau.
Er ist auch jetzt wirklich seit Jahren nicht mehr irgendwie negativ aufgefallen, wenn man auch jetzt sich mal doch teilweise seine Social Media anguckt, da geht es auch gar nicht mehr um Politik oder Ähnliches, da geht es da wirklich nur um, ich habe hier gewrestelt und so, ja.
Ja, vielleicht hat man auch einfach so einen Denkanstoß irgendwie gebraucht.
Also ich sag mal so, wie Danny gesagt hat, ich bin auch bereit, ihm eine zweite Chance zu geben. Natürlich muss man gucken, ne, wie er sich verhält und so. Aber aktuell bin ich da bei dir. Also habe ich da auch nicht mehr so die Bauchschmerzen, wenn der irgendwo auftritt. Wenn allerdings Leute sagen, ich will es mir trotzdem nicht angucken, ist das auch völlig okay oder so. Oder ja. Leute vielleicht sagen, ich will es auch nicht. Ist auch völlig okay. Aber du hast schon recht, das ist besser als die genannten Fälle. Ja,
gab auch gerade irgendwie noch ein...
Ja.
Entschuldigung, nochmal ganz kurz. Irgendwie noch gerade ein Update, dass wohl Portland Wrestling die Appearance von Joey Ryan auch wieder gecancelt hat.
Überrascht mich nicht.
Was ja auch erstmal gut ist, aber das kommt für mich wieder so rüber. Wir haben es jetzt nur gemacht, weil wir Backlash gekriegt haben. Und deswegen canceln wir es halt so nach dem Motto, man kann es ja mal probieren, ob es klappt halt, so, weißt du? Und.
Ja keine Ahnung. Das hatten wir in den letzten Jahren auch schon mal, ne? Also ich kann mich erinnern. Ja. War es nicht dieser komische Dilfboy, der Joey Ryan auch schon mal booken wollte bei so einer komischen Liga da in New Jersey?
Ja, natürlich.
So ein Quatsch. Deswegen, das haben wir ja schon, das haben wir schon ein paar Mal.
Ja, aber gut, lass uns jetzt wirklich mit den Shows anfangen. Also, wir haben uns das so gedacht, weil du hast ja alles gesehen, alle GCW-Shows tatsächlich.
Richtig.
Ich habe Bloodsport, also die wichtigen habe ich quasi geguckt, Bloodsport und JCW High Noon. Das heißt, du sprichst über den Rest so ein bisschen so am Anfang, würde ich jetzt sagen. Und dann reden wir über die großen Shows, reden wir dann in Ruhe. Es ging alles los am Anfang mit Hit 'em Up.
Davor war noch der ID Showcase.
Ah, der war zuerst. Okay, dann natürlich der ID Showcase, wo man jetzt auch argumentieren kann, es war ja eigentlich keine GCW-Show, es ist ja immer eigentlich eher so Präsenz, ne?
Offiziell läuft es zum Beispiel GCW-Banner.
Ja, okay, gut. Und diesmal war es ja was Besonderes, weil ja die ID-Champions ausgekämpft worden sind. Und Sebastian, erzähl doch mal irgendwie so ein bisschen was über die Show.
Ich muss erstmal vorweg sagen, ich weiß ja, dass viele von diesen Shows auch nicht begeistert sind. Und ich habe die ersten beiden Shows am Mania-Wochenende ja gesehen. Die waren auch echt nicht sonderlich gut. Ich habe der einen Show eine 5er und der andere Show eine 4er-Version gegeben. Das hier habe ich eigentlich nur deswegen geguckt, deswegen weiß ich auch, dass das zuerst kam, weil das halt zu einer netten Zeit kam. Das war um 22 Uhr deutscher Zeit am Freitag. Ich habe das dann auch nicht so, also ich habe das laufen lassen und währenddessen so ein bisschen aufgeräumt und so ein paar andere Sachen gemacht.
Also wichtigere Sachen nebenbei gemacht.
Ja, so ungefähr. Aber es war ganz gut, weil es hatte halt eine gute Zeit. Es ging ja von 22 Uhr bis, ich weiß gar nicht mal, was war, kurz nach 12 oder so. Es war nicht übermäßig lang. Und ich muss tatsächlich sagen, die Show war absolut nichts, was man gesehen haben muss, aber deutlich besser als die ersten beiden. Also ich habe der Show auch 6 Punkte gegeben. Das lag vor allen Dingen an 2 Matches. Wir hatten einmal dieses Six-Man-Tag-Match zwischen Vanity Project, Brett Baylor, Bryce Underwood und Ricky Smokes gegen Marcus Mathers und Alec Price und John Oliver. Das war auch mein Match of the Night. Und das Main Event war das WWE ID Men's Title Match, wo dann Cappuccino Jones gegen Jack Hart für den Titel geholt hat. Das war ein bisschen lang, mit 19,5 Minuten. Aber hey, war das erste Titelmatch, war das Main Event. Deswegen habe ich dem Match auch in Anführungszeichen nur 7 Punkte gegeben. Es ist ein bisschen höher bei Cage Match mit 7,69. Aber es war auf jeden Fall mit Abstand das beste Cappuccino Jones Match, was ich je gesehen habe. Weil eigentlich bin ich kein Freund von Cappuccino Jones. Oder er gibt mir nicht so viel, er ist nicht schlecht, aber kann ich nicht so viel mit anfangen.
Aber man muss ja schon sagen, er passt so von dem Look her schon in das WWE-Raster rein, ne?
Auf jeden Fall, er ist auch per se kein schlechter Wrestler, das kann man nicht sagen, aber er war halt auch, das hat er dann auch selber in der Promo gesagt, fand ich interessant, dass er sich dafür bedankt hat, dass die WWE quasi so Nobody da die Chance gegeben hat, weil er war tatsächlich einer der Unbekanntesten. Also ich würde sagen, der Einzige, der wahrscheinlich noch unbekannter ist, ist Aaron Roberts. Jackson Drake oder so ist jetzt auch nicht so super, super bekannt gewesen, der ja auch lustigerweise den anderen Titel hat in den das hat er später auch in der Promo noch gesagt. Dann hatten wir natürlich auch noch das WWE ID Women's Title Streamer Match, das war anständig, da hat Kylie Rae gegen Sarah Zakaria und der Stil gewonnen. Das Einzige, was ich nicht so gut fand, war It's Gale gegen Aaron Roberts, ging aber auch nur 6 Minuten. Dann gab es so ein komisches Impromptu-Match zwischen Jackson Drake und Alec Price, ging aber auch nur 4 Minuten. Und der ganze Rest, unter anderem Bobby Orlando, obwohl er gar nicht WWE ID ist, im Opener gegen Ice Williams, war ganz nett. Ja, 6-Punkte-Show war ganz nett, kann man mal nebenbei gucken. Ja. So, und dann war Hit 'em Up, wie du gesagt hast, das war dann in der Nacht quasi, das habe ich dann am nächsten Tag geguckt. Und da muss man leider sagen, es war halt nicht besser als die WWE ID Show. Erstmal, das Gros an Matches war anständig. Nichts, was du gesehen haben musst, aber alles ganz anständig, ja. Six-Man-Tag-Match zum Beginn, Teriyaki und YDNP gegen auch ein schöner Name, Adrenaline Drip. Das waren Cappuccino Jones, Jack Country und Gringo Loco. Anständiger Opener, JCW-Title-Match, Masha gegen Gary J, anständig. Manders gegen Steve Macklin von einiger ein bisschen besser als anständig. Ich kann nicht so viel mit Steve Macklin anfangen, muss ich gestehen.
Ja, ich auch
nicht. Match trotzdem anständig. Billy Starks gegen Etik Skoga anständig. Drew Parker und Emerson Jane, das war ein Tag-Team-Deathmatch gegen Reject, anständig. Und Main Event war sogar mehr als anständig. Das war nämlich Bear Bronson und Slade gegen Mr. Danger, der Dr. Danger hieß und Dr. Redacted.
Hat er auch einen Kittel an?
Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich bin mir tatsächlich gar nicht mehr sicher. Ich muss aber sagen, das war Match of the Night. Bear Bronson sowieso auf einem tollen Deathmatch-Run aktuell.
Also, wer hätte das gedacht, dass der so ein absoluter Natural ist, was das angeht?
Mr. Danger hat jetzt auch schon zum wiederholten Mal gezeigt, dass er das auch kann, weil er auch dann mehr so eine Art... Also er und Dr. Redacted passen halt super zusammen, weil Mr. Danger ist halt so der klassische Spot-Monkey und Dr. Redacted ist halt der Deathmatch-Spot-Monkey.
Ja, es passt super, dass man da nicht schon früher drauf gekommen ist.
Und Mr. Danger ist halt auch wirklich so ein High-Flying-Deathmatch-Messer. Der geht halt wirklich so in Richtung Hayabusa oder so.
Ja, aber das ist voll geil.
Und deswegen, das war unterhaltsam. Der Match hat 7 Punkte, das war ein gutes Ding. Ja, jetzt müssen wir mal leider noch zu nicht zu schön zu sprechen kommen. Jetzt erstmal das bisschen weniger Schlimme, das war nämlich in Anführungszeichen nur lahm und ging auch nur 10 Minuten. Es gibt ja diese komische Indie-God-Story zwischen Matt Cardona und Shotzi Blackheart. Ja, ich weiß auch nicht. Und Shotzi hatte auch zwei Surprise-Partner quasi. Die waren auch cool, das waren Leona Perrazzo und Matt Tremont. Aber Matt Cardona hatte halt Mark Sterling und Tommy Invincible.
Vor allem war nicht Tommy Invincible der Typ, der bei der Hammerstein-Show von Cardona weggesquasht wurde?
Ja. Boah. Ja, komm, du darfst nicht zu viel. Seitdem waren auch schon wieder 160 Shows, das weiß der GCW-Fan auch schon gar nicht mehr.
das stimmt allerdings.
Aber das war halt nur lahm, wo ich sage, okay, das Match hätte ich jetzt nicht gebraucht, war okay, ja, so. Ja, und CCW World Title Match im Main Event. Effie gegen Crowbar. Erstmal, warum kriegt Crowbar ein GCW World Title Match 2024? Ja, weil es Brad Lauderdale ist und, ne, hier Mario Barth, kennt er, ECW kennt er, WWF in den 90er Jahren. Das ist ja inzwischen bekannt. So.
Ja, das stimmt.
Match war okay, war nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte, aber war halt trotzdem das schlechteste Match und war halt nicht eines World Title Matches würdig. So. Das reicht aber nicht, weil danach gab es dann so eine Art, wie soll ich das erklären soll, so eine Art JCW, also leider nicht Jersey Championship Wrestling oder Juggalo Championship Wrestling, so Invasion Angle, Takeover Angle und dann kam halt, ich glaube, Too Tough Tony, Mickey Knuckles und Matt Van Pondo und haben dann irgendwie Effie attackiert. Und dann kamen die GCW-Leute, unter anderem Menders, ich weiß gar nicht mehr, wer das mit ihm zusammen war. Und das war sehr lustig, weil es war relativ offensichtlich, dass sie nur Mickey Knuckles und Too Tough Tony attackiert haben. Wahrscheinlich, weil denen gesagt wurde, ja, bei Matt Van Pondo, lass das mal lieber sein. Der verletzt er sich noch.
Ja gut, der fällt ja von Sofas auseinander. Also, eigentlich braucht er so ein Schild wie vor sich zerbrechlich oder so.
Genau, aber man hat da nicht aufgehört, Drew, weil irgendwann kamen dann alle raus. Das heißt, irgendwann waren alle aus dem Roster im Ring, so 40 Leute oder so, die sich dann alle so gegenseitig zur Seite halten mussten und so, ja. Und weil das natürlich nicht reichte, kam natürlich Brad Lauderdale raus. Und hat dann gesagt, ja, we are fucking GCW, who the fuck are you, we are taking on whoever wants to come here und so, ja, do you know who we are, bla, 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 ja. Schön. Ja, ich weiß auch nicht. Und deswegen muss ich auch sagen, Show war anständig, aber für eine große GCW-Show, also ich muss halt wirklich leider sagen, WWE die Showcase war von diesen drei Shows, die ich quasi alleine gesehen habe, tatsächlich die beste. Und es lag auch daran, dass Emo Fight, was wir ja dann noch am Samstag hatten, das war ja, glaube ich, dann nach Bloodsport. Ja, also, was natürlich cool war, das war sehr kurz. Fall war 2,5 Stunden, aber das ging nicht mal anders.
Fünf Matches oder so, glaube ich, ne?
Das ging nicht, ja, und von den 5 Matches war das längste 8 Minuten 43, also das ging auch nicht mal im Ansatz 2,5 Stunden, weil da war am Anfang noch. Da lief dann noch irgendwie Musik, da war dann noch ein Konzert von einer Band. Da war zwischendurch 2-mal Pause, also ich würde sagen, netto ging das, ja, ich schätze mal Stunde 20 oder so, wenn überhaupt. Also ich würde fast sagen, unter 1,5 Stunden.
Das ist ja fein.
Es war halt wirklich so, das habe ich dir ja auch schon gesagt, so gefühlt jeder, der irgendwie ein Ohrenpiercing hatte, wurde dann einfach als Emo klassifiziert.
Ja, also wenn ich mir auch so die Karte angucke, so mit so ein paar Leuten, die da halt so drauf sind, so, keine Ahnung, Brian Keefe ist jetzt für mich auch nicht unbedingt Emo, eine Lena Cross jetzt auch nicht so wirklich, also wie du schon sagst, so irgendwie schwarze Gier, dunkle Haare, Piercing oder Ohrring, das reicht wohl schon irgendwie, um dann als Emo durchzugehen, ich finde auch total
Da war ja auch Mr. Danger oder Teriyaki, ich weiß gar nicht, was die damit zu tun haben sollen.
Ja, und ich find's auch irgendwie schade, dass so jemand wie Brooke Havoc, die ja echt cool ist eigentlich, oder ein Brian Keefe, dass die dann irgendwie ihre einmal im Jahr GCW-Show bei sowas nur haben, weil die auch super Bereicherung werden einfach für eine reguläre GCW-Show. Gut, Brian Keefe kannst du natürlich jetzt sagen, der ist jetzt bei AW, vielleicht ist das einfach so das einzige Date, was irgendwie so gerade was so frei war. Aber das ist schon irgendwie schon so ein bisschen traurig, dass die Leute dann bei sowas nur gebuckt werden, was ja auch irgendwie eher so eine Off-Canon-Show ist.
Und dann kriegt halt Brooke Havoc auch noch Priscilla Kelly als Gegner an.
Ne? Ja, das kommt auch hinzu. Die ist ja gerade eigentlich auf einem coolen Run irgendwie. Der hat so gesagt, so, ich reise 10 Wochen lang durch die komplette USA, trainiere überall mal so ein bisschen, hab dann Shows an den Wochenenden. Das ist eigentlich eine coole Sache. Und dann ist es irgendwie schade, dass die dann nur bei so einer GCW-Show landet.
Also Matches, muss man sagen, die ersten 3 Matches waren halt echt, also Priscilla Kelly gegen Brooke Havoc war halt echt nur okay. Dann gab's ein Studded Belt Strap Match zwischen Drew Parker und Justin Finn. Justin Finn ist dieser Dude, der irgendwie als erstes ein, was war das, 18 Minuten Match gegen Joey Janela hatte. Das war sein Debüt. Ach so,
in seinem Debüt, ja.
Dann hat er irgendwie, so, sollte er ein Match gegen Nick Gage haben, um hier der Speedrun irgendwie so ein bisschen Indie Wrestling. Ja. Und im Opener hatten wir ein Scramble Match, was dann der Unbekannteste mit Wallow gewonnen hat. Das ist wohl einer der von dieser Catchpoint Akademie da aus Philadelphia kommt. Also hier Drew Gulak, Nate Wallace, Tracy Williams und Wheeler Utah. Dabei waren da in dem Match auch unter anderem Kevin Kuh und so drin und Mr. Danger und Teriyaki. Pero war da übrigens, da, das, also wenn das so ist, habe ich das nicht mitbekommen. Da war als Managerin Amy Rose dabei. Ist das diese früher von Ring of Honor? Ja, oder?
Ja. Die war auch bei Bloodsport, glaube ich, irgendwie Ringside. Also sie macht wohl irgendwie, glaube ich, so hin und wieder mal Timekeeper bei GCW oder so.
Wieso war sie hier die Ringbegleitung, die Managerin, keine Ahnung, von Perro?
Keiner weiß. Weil man sich gedacht hat, Perro und sein Ehemann reicht nicht, dass die verdorben worden sind durch Charles Mason und Richard Holiday. Ja. Wir müssen da auch noch Amy Rose mit reinziehen.
Eine Person mehr, die Mason entführen kann. Also ja, ich
verstehe. Genau.
Ich muss sagen, letzten beiden Matches waren ganz anständig. Ich muss sogar sagen, mein Lieblingsmatch war das Four-Way-Match der Frauen. Da gab es nämlich Emerson Jane gegen Janai Kai, gegen Lena Cross, gegen Nixie XS. Das ging zwar nur knapp 7 Minuten, war aber ein anständiges Ding. Emerson Jane hat gewonnen. Und ich bin jetzt nicht der größte Zachary Vance-Fan der Welt, aber das war auch anständig, das Match, was er und Brian Keyes hatten. Aber mehr als 5 Punkte habe ich der Show jetzt nicht gegeben. Es gibt bei Cage eine 9er-Wertung, keine Ahnung, und 2 Vierer und meine 5er-Wertung. Ja, aber das waren dann so die Shows, die du nicht gesehen hast. Würde ich dir keine tatsächlich, also da war keine Show bei, wo ich sage, das musst du gesehen haben. Ja, wenn ich doch ein Match von den dreien am ehesten empfehlen sollte, ist es halt doch das Match mit Danger und Redacted gegen Bronson und Slade. Das war halt echt noch, also wenn du halt das Match magst, ging das ganz gut ab. Aber ansonsten hast du dann nicht viel verpasst.
Gut, dann kommen wir zu den besseren Sachen von dem Wochenende, was GCW angeht. Es ging los mit Bloodsport, Josh Barnetts Bloodsport, Nummer 14 ist es genau. Gewesen. Ist noch ein Strich vor dem V.
Genau.
Ja, ebenfalls dann aus New Jersey. Am Anfang war noch Brad Lauderdale am Kommentar. Der ist ja sowieso schon irgendwie kein guter Kommentar, aber Bloodsport ist ja noch viel am Platz, meiner Meinung nach.
Ich war so froh, man muss nämlich dann sagen, nach seinem Match ist mit Mako dann tatsächlich auch noch an den Kommentar gekommen. Und der hat das deutlich besser gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Allerdings, ich glaube, später, wo dann auch Simon Gotch kam, ne?
Genau.
Also Simon Gotch, ne? Das ist doch, glaube ich, so jemand, wenn der sagt, ich muss mich mal mit jemandem mit Niveau unterhalten, da führt der Selbstgespräche, ne? Der hört sich so gern selber reden.
Ja, total, absolut, auf jeden Fall. Das stimmt. Aber Matt Mako fand ich eigentlich ganz cool, weil der hat so ein bisschen Insights gegeben. Der war ja auch mal MMA-Kämpfer bei Bellator und sowas, halt, der konnte halt so ein bisschen Insights geben. Und es gab dann natürlich die bekannte Catch-Parade.
Genau.
Die Fighter-Presentation. Und dann war auch Matt Mako schon im Opener. Und er traf auf jemanden.
Ich muss noch kurz was zu der Parade sagen, weil wir das beide angemerkt haben.
Ach ja, stimmt.
Da gab es ja dann quasi schon. Ich weiß ja gar nicht, ist das erste Mal, dass man das gemacht hat, dass es während der Parade quasi schon so Kayfabe-Auseinandersetzung gab?
Ich glaube, wenn hat das nur Josh Barnett selber gemacht, aber ich glaube, das war das erste Mal, dass das halt die Fighter gemacht haben.
Ich meine nämlich auch tatsächlich, weil es gab dann quasi schon so eine Auseinandersetzung zwischen Nettie Neidhart und Mascha Slamovic, sollte auch später der Main-Event sein. Und wer stellt sich dann dazwischen? Der Einzige, der kann das beide, nämlich Jonathan Gresham. Das sah sehr witzig aus. Ich meine, klar, wir wissen alle, Jonathan Gresham, ja, der ist zwar nur Anfang 1,60 groß, aber kann halt Männer, die 2 Meter groß sind, mit seiner Stärke halt auf den Boden zwingen, aber es sah trotzdem witzig aus. dann hatten wir Matt Mako gegen Wade Jester.
Genau, Matt Mako gegen Wade Jester, wo ich ein bisschen überrascht war, dass der hier gebucht worden ist, weil, also man kennt ihn ja so aus Wrestling Open und so.
Genau.
Wurde ja auch angekündigt als Teil der Full-Blooded Italians, also anscheinend auch mit italienischen Wurzeln. Aber ich hatte den nie irgendwie mit sowas wie Bloodsport oder so in Verbindung gebracht. Dann haben sie auch gesagt im Kommentar, dass der mal Ringer war oder Ringererfahrung hatte.
Das mit den Full-Blooded Italians, du bist aber nicht nur, weil er der Abstammung ist. Er ist tatsächlich ein Teil dieses Stables.
Ach ja, okay, lol.
Also, der tritt teilweise mit Little Guido. Also früher waren ja die Full-Blooded Italians hier so bei ECW. Ich weiß gar nicht, wer das alles war, aber es war auf jeden Fall, an wen man sich immer erinnert, ist Little Guido und Tommy Rich, ja?
Ja.
Die sind auch heute noch Teil des Stables, aber die haben halt quasi in der modernen Fassung noch Leute ergänzt. Unter anderem hier den Pizzabäcker Luigi Primo. Okay. Und da ist auch Ray Jess ein Teil von, tatsächlich.
Interessant. Ja. Also, wenn du Italo-Amerikaner bist und auch noch gleichzeitig Wrestler, dann bist du auf jeden Fall gesichert.
Vor allem das Lustige ist, Ray Jess hatte auch schon ein russisches Gimmick als Ray Jassikov.
Gut. lassen wir das mal so stehen. Ja. Ich fand ihn aber gar nicht so schlecht jetzt bei Bloodsport, ja, muss ich sagen. War okay, war jetzt auch nicht so spektakulär, aber es war dann mehr bodenlastig, das Match. Das war dann auch gar nicht so schlecht. Fand ich eigentlich ganz cool. Jetzt nichts Spektakuläres, also bei Catchpit hat es 5,9, runden wir auf 6 auf. Ich glaube, dann passt das.
Ja, hab ich auch gegeben.
Und, ja, aber was sagst du denn zu dem zum Match?
Ich muss erstmal sagen, ich finde, man hat das ganz. Also erstmal war das ein gut gewählter Opener. Ja,
ja, das stimmt.
Dann muss ich sagen, dass man das ganz gut austariert hat, im Sinne von, ich konnte mir Ray Jess in diesem Stil gar nicht vorstellen. Und er hat eigentlich eine ganz gute Figur gemacht und wurde jetzt hier auch nicht irgendwie in einer Minute getötet von Matt Mako oder so. Gleichzeitig war es immer noch ein einigermaßen deutlicher Sieg für Matt Mako und ich finde, das soll es auch sein. Also jemand, der beschlagen ist da drin, das wäre komisch, wenn der jetzt ein paar Mal am Rande der Niederlage gewesen wäre und das irgendwie 8-9 Minuten gedauert hätte. Aber da hat sich die Wahl ganz gut gehalten. Ray Jess durfte durchaus was zeigen, wurde jetzt nicht komplett weggefegt und trotzdem war das immer noch überzeugend von Matt Mako, deswegen, das ging völlig klar als Open.
Ja.
Wie gesagt, ich habe da auch 6 Punkte gegeben, 5,92 ist fair, finde ich.
Das ist ja auch bei Bloodsport, ist das ja auch mal okay, wenn die ein bisschen kürzer sind. Das sind ja dann per se keine Squashs, weil da passiert ja trotzdem halt genug und das ist ja auch so ein bisschen so dieser Realismus da. Das ist halt wie so ein MMA-Kampf oder wie ein Kampfsport-Match. Das kann halt dann einfach auch mal jederzeit halt enden.
Das haben wir im Match danach gesehen. Das ist nämlich tatsächlich ein sehr guter Beweis für das gewesen, was du gesagt hast.
Genau, gute Überleitung. Das war Jordan Blade gegen Jinai Kai. Und das war ein guter Match dann so quasi, ich sag mal, zwischen BJJ und Kickboxen quasi.
Ja, vor allen Dingen, das war genau das, was du gesagt hast. Das Match ging wirklich nur 2 Minuten 17 Sekunden, war aber absolut kein Squash. Die haben sich wirklich gegenseitig da einfach 2 Minuten auf die Fresse gegeben. Ne? Und dann ist genau, es halt so geendet, wie halt auch normaler Kampf, wie halt zum Beispiel, wie du sagst, BJJ oder Mixed Martial Arts oder so enden könnte. Deswegen fand ich das echt cool.
Genau, fand ich auch cool. Also das war, wie gesagt, das hat diese Kredibilität da einfach nochmal gemacht. So zack, dann war halt ein Kick und dann war halt vorbei. Da war halt Jordan Blade aus.
Der Kick war nicht.
Und, super. Und das war auch echt ein cooles Ding. Also hier auf Cagefresh zum Beispiel kann man es jetzt leider nicht bewerten, weil es halt
nicht Minuten
geht. da ist ja so eine Sperre halt wahrscheinlich für so Squash-Matches halt dann wirklich geschützt, warum man die dann halt nicht bewerten kann. Aber in sowas passt das halt. Und dann ist es auch okay. Und es war trotzdem viel passiert. Und ich muss jetzt, das war jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh, schade, dass es schon vorbei ist. Also klar, will man sowas ja länger haben. Aber das hat dann gepasst. Das war halt ein Kick. Zack, und dann waren halt die Lichter aus. Ne? Sowas will ich ja bei so welches dann halt auch sehen, ne?
Sehe ich genauso.
Da kommt jetzt sowas, was dann irgendwie wieder ein bisschen weird war. War Simon Gotch. Und der traf auf Nick Comorado. Und ich muss sagen, erstmal war das irgendwie weird, weil ich konnte mir so Nick Comorado auch in sowas nicht vorstellen.
Kann ich auch immer noch nicht.
Ja, kann ich auch immer noch nicht. Dann kommt der da zu Bon Jovi's Living on a Prayer raus. Also guck mal. Ich habe ja einen totalen Fable für Entrance-Musiken, auch wo die Fans mitsingen. Ich liebe Living on a Prayer, das ist mein Lieblingssong tatsächlich. Aber sowas passt doch nicht zu Bloodsport. Also jetzt sagen wir doch mal ganz ehrlich. Der kommt da mit Living on a Prayer halt raus von Bon Jovi. Übrigens gab es 2 Bon Jovi-Theme-Songs bei der Show, weil man, das war ja auch auf der Card. Aber, ja, weißt du, dann stoppt die Musik, die Fans singen noch mit komplett. Was ja erstmal cool ist, aber das passt doch nicht zu Bloodsport, weißt du, da willst du doch einfach, da soll es ja auch keine langen Entrance gehen, das soll einfach geben, bisschen kurz Musik, die sind im Ring und dann geht's los, da gibt's auf die Fresse halt, ne, da will ich da kein Living on a Prayer oder sowas haben, Nick Comorado, der dann noch im All-American-Outfit quasi ist, das hat für mich einfach absolut null gepasst.
Das war gefühlt ein Backyard-Wrestling-Entrance bei Bloodsport.
Und da hätte ich das auch vollkommen okay gefunden. Und auch bei einer normalen
GCW. Cool gewesen.
Ja, und auch bei einer normalen GCW-Show, wenn der ganze Ballroom da mit Living on a Prayer singt, wäre das geil gewesen. Aber so denke ich mir. Und bei im Match danach, bei Dominic Greene, haben sie es besser gemacht, weil Dominic Garini kam nicht als kam als erster raus. Das heißt, die Musik war nur kurz und die haben Zombie direkt abgeschnitten, bevor der Refrain anfängt und die Leute mitsingen konnten. Und auch Zombie wäre der bessere Song für sowas gewesen, weil das ist auch so ein bisschen düsterer, ein bisschen dunkler. Das hätte zu diesem Underground-Flair halt mehr gepasst.
Ja, es ist, zumal wenn man die Geschichte von Zombie kennt, das ist ja auch ein Lied, was im Kontext des Bürgerkriegs in Nordirland, also da auch eine Rolle gespielt hat, insofern das wäre schon eine andere Nummer gewesen. Und da muss man ja auch noch sagen, es war ja auch nicht nur das Entrance. Nekomamoto gegen des Heim Gott, das Match bekommt 6:43, damit halt zum Beispiel gut 1,5 Minuten mehr als der Opener oder auch mehr als das Match danach, zum Beispiel zwischen Dempsey
und... Das war fast dreimal so lange wie das Match davor.
Und man muss halt sagen, ja, also es hat bei Cash Rate 4,25 und das geht absolut in Ordnung, mehr war es halt echt nicht.
Ja, ich muss halt auch leider sagen, also ich finde, Nick Comorado war irgendwie so, ja, war okay. Aber ich kann ja auch mit Simon Grimm leider absolut nichts anfangen oder Simon Gotch oder wie auch immer halt.
Nee.
Deswegen, ja, also keine Ahnung, wir haben da auch schon mal privat darüber gesprochen.
Ja.
Also das Einzige, wofür Simon Grimm noch irgendwie relevant ist, dafür, dass er halt Enzo in jedem Interview irgendwie beleidigt. Und ja, ja, Enzo ist scheiße, aber... Und
das ist halt wirklich traurig, wenn du mal darüber nachdenkst. Was für eine Geschichte er eigentlich hat. Ich meine, dieser Mann war bei der ersten PWG-Show jemals.
Ja, ja.
Also, der könnte über andere Dinge reden als über Enzo. Ich finde das fast schon traurig.
Ist auch traurig, weil, wie du schon sagst, der hätte so viel zu erzählen, so viel, was er auch weitergeben könnte und dann sowas halt. Aber ich finde den davon auch abgesehen.
Und eigentlich könnte er auch in diesem Stil funktionieren. Ich meine, der hat ja sogar einen Kampfsport-Hintergrund.
Ja.
Also, ich weiß nicht.
Aber ich find den leider boring as fuck, wirklich. Ich, ne? Auch. Also, ja, deswegen war das Match auch irgendwie so, ja. Und dann irgendwie, dann ist 6 Minuten für so ein Bloodspot-Match auch irgendwie lang.
Ja.
Und, ja. Also, da fand ich dann das Match danach besser. Das war dann Dominic Guarini gegen Charlie Dempsey. Man muss ja auch sagen, Charlie Dempsey ist ja auch jemand, der bei Bloodsport eigentlich immer ganz gut abliefert. Der hat so ein bisschen gebraucht am Anfang. Aber hat sich dann ganz gut eingependelt.
Ja.
Und jetzt finde ich den auch ganz cool eigentlich. Und also das war, ich würde fast sagen, das zweitbeste Match der Show.
Auf jeden Fall. Es ist bei Catchmatch sogar das beste Match der Show. Ich denke, okay, du und ich werden das gleiche Match noch davor haben.
Ja.
Aber man muss allerdings auch nicht sagen, nicht bei viel. Also dieses Match hier hat eine Wertung von 7,81 und das zweitbeste Match hat eine Wertung von 7,56.
Das ist also viel, klar.
Das ist durchaus vergleichbar, aber es ist tatsächlich aktuell das bestbewertetste Match.
Ja, ist ja auch okay, wenn es dir halt jetzt ist dann vielleicht auch ein bisschen persönliche Präferenz natürlich. Ja. Kann ja dann noch sein, ist ja auch okay. Aber es war trotzdem gut, es hat auch gepasst, das war dann auch wieder ein bisschen bodenlastiger, was ja auch Sinn macht, weil Guarini ist ja auch, das vergisst man ja auch, der war ja, glaube ich, sogar gut gerankt in der Weltrangliste beim Brazilian Jiu-Jitsu.
Ich meine, der war Top 10.
Ja, sowas halt, ne? Also das ist ja schon, also gut, jetzt kann man natürlich argumentieren, wie was für eine große Relevanz hat halt BJJ im Kampfsport, wobei das ja schon ein anerkannter Kampfsport auf jeden Fall ist.
Ja.
Von daher ist es sicherlich fein. Und das unterschätzt man, der ist ja auch noch gar nicht so lang Wrestler. Ich glaube, der wrestelt weniger als 10 Jahre. Ja. Debüt 2016.
Muss tatsächlich sagen, ich habe Guarini schon relativ früh verfolgt, weil er war ja 2017 schon bei Evolve.
Stimmt.
Und da war er wirklich gerade dabei. Und da muss man auch sagen, da war er noch sehr grün. Und lustigerweise, Dominic Guarini war 2017 auch schon beim SCI. Das war damals erst das dritte SCI und da war Dominic Guarini schon sehr früh in seiner Karriere mit dabei. Und ich fand ihn auch am Anfang gar nicht so, also ich habe halt am Anfang so gesagt, ja, da ist durchaus Potenzial, aber du merkst, da muss halt noch vieles kommen, was er ja, dann klar, auch über die Jahre absolut kam. Und man muss ja bei ihm auch noch sagen, mit Brazilian Jiu-Jitsu, er hat ja auch noch einen Judo und auch noch einen MMA-Hintergrund. Also der hat ja auch sehr viele verschiedene Sachen gemacht.
Mhm.
Und ich finde das immer so lustig, weil wenn du ihn siehst, finde ich, und erst recht, wenn du mit ihm redest, ist das nicht unbedingt ein Dude, wo du denken würdest, dass er die Sachen macht, die er macht.
Ja.
Weil er ist, er sieht aus wie so ein, ja, der könnte auch der Nachbar sein, Typ, finde ich.
Der sieht aus wie so ein, ja, wie so ein netter Typ, dem du halt beim Einkaufen begegnest oder genau. Sowas.
Und er ist halt, als Person ist er halt auch genauso. ja. Ist jemand, der gerne nach Disneyland fährt und so, ja. Aber das ist halt bei ihm das Krasse. Und wenn er dann im Ring ist, hast du das Gefühl, der kann Leute wirklich auseinanderreißen.
Ja, also der ist ja schon eine Maschine halt, was so,
ja, wirklich.
Auch was das technische Wrestling angeht, das Bodenlastige und sowas halt, ne? Da gibt's ja kaum jemanden, der das irgendwie besser kann. Und ich find's dann auch immer krass, du bist so krass gewählt in der Weltrangliste oder sowas halt und entscheidest dich dann so, ja, kein Bock mehr oder warum auch immer und ich gehe jetzt im Wrestling. Aber oft ist das ja bei anderen Sportarten auch so, wenn du da mal eine schlimmere Verletzung hast, dann bist du halt auch quasi raus, dann ist die Karriere ja auch irgendwie auch vorbei und im Wrestling kannst du dann immer noch irgendwie Fuß fassen.
Man muss ja auch sagen, er ist ja auch nicht so so krass alt aus dem, also wie ja. Du sagst, er ist jetzt nächstes Jahr 10 Jahre aktiv und er ist jetzt 35, ne? Das heißt, er ist mit 26 ins Wrestling gewechselt. Er ist ja gerade heute noch kein, auch auf 35, der, also gerade auch in dem Stil, den Guevini wrestelt, da können schon noch einige, viele gute Jahre kommen.
Also wenn er nur so wrestelt, dann könnte der 10 Jahre noch weiter wresteln.
Ja, locker.
Von daher, aber ja, was war, wie, was sagst du denn zum Match?
Ich fand's richtig gut tatsächlich. Ist auch eins der, ich fand zwar auch das gleiche wie du noch besser, aber ich habe dem Match auch 8 Punkte gegeben, wie auch dem anderen Match. Ich muss sagen, Charlie Dempsey gefällt mir bei GCW im Bloodsport wirklich gut. Ja. Und die beiden waren auch ein super Matchup. Die haben perfekt zueinander gepasst, weil ja, die eine sehr ähnliche Art auch einfach von Bloodsport, ja. Weil die ja, wie du schon gesagt, dieses Grapple-lastigere Bloodsport zeigen. Da ja. Haben wir an dem Abend ja auch andere Variationen gesehen, was auch gut ist, finde ich gut. Aber nee, das ist auch nach dem Match of the Night, was nochmal ein bisschen, also das Match of the Night fand ich, war nochmal ein bisschen mehr so scientific und auch so ein bisschen, wie soll ich das sagen, das hatte nochmal mehr so eine gewisse Strukturierung in sich, das war ja auch länger. Aber das hier war einfach zu dieser pure Fight und das mag ich tatsächlich auch sehr gern.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch schon gerade über Greedy gesprochen, aber ich finde Dempsey, also du merkst ihm A natürlich an, dass er der Sohn von Ryan Regal ist. Er sieht auch seinen ja, okay. Fall aus wie aus dem Gesicht geschnitten. Ne?
Ich wollte gerade sagen, aber dafür reicht es halt, wenn du sehen kannst. Also das ist, ich sag mal so, Vaterschaftstest ist hier überflüssig.
Ja, absolut. Aber der wrestelt ja auch ähnlich wie sein Vater. Also logisch natürlich, der hat ja auch bei seinem Vater wahrscheinlich trainiert. Aber er passt da wirklich gut rein. Ich würde ihn gerne, da haben wir auch privat drüber gesprochen, eigentlich auch mal gerne außerhalb von Bloodsport irgendwie in irgendwelchen Indie-Sachen sehen. Also wenn er so eine Art Indie-Exkursion oder sowas machen würde, das würde ihm, glaube ich, auch mal ganz gut und auch so ein bisschen vielleicht andere Facetten noch lernen. Aber ich meine, er wird
ja
auch bewusst.
Es ist ja immer wild, wenn man bedenkt, das hast du ja auch letztes schon zu Recht gesagt, bevor er so Karriere gemacht hat, war er ja mal als Bailey Matthews bei WXW. Aber ist halt lustig, wo er da so war, ne? Er war da so in Weil, Ludwigshafen, Kutenholz, Erfurt. Also er war nie bei einer Oberhaus, er war nie beim Marquis-Event, er war, ich glaube, genau, er war mal in Frankfurt bei 16 Karat Gold Revenge. Das war aber auch nur ein Dark Match. Und auch wenn du siehst, er hat dann halt gegen Leute wie Lucas Robinson damals aus der Academy, gegen Vinnie Vortex und so gewrestelt. Also es wäre schon cool, wenn der mal in Oberhausen oder so bei der WXW wäre.
Ja, und man muss ja auch sagen, als der bei WXW wirklich war, da war der auch absolut Rookie halt noch, ne? Also,
ja, da war der, glaube ich, doch, da war der knapp ein Jahr irgendwie drin oder so.
Ne, und da war der ja wirklich sehr, sehr, ja, der Junge. Ich finde auch so lustig, dass er angekündigt wurde von Blackpool England und der wahrscheinlich noch nie in Blackpool war oder sowas, weil er ja auch geboren ist in den USA und alles, ne? Aber gut, okay, ist natürlich die Verbindung zum Vater, aber ja, ich glaube, wir sind uns da einig, zweitbeste im Oben. Genau. Laut Catchphrase ist er doch in Blackpool geboren. Ich nehme dann alles zurück.
Ja, aber ich denke, er wird den Großteil seines Lebens nicht da gelebt haben.
Ja, also Regal hat ja auch, der hat auch eine amerikanische Frau, oder?
Ja, ich glaube ja. Ich meine auch tatsächlich, dass Regal auch. Ich meine sogar, dass er auch immer noch einen Wohnsitz in England hat, aber halt den Hauptwohnsitz in.
Ja. Weißt du eigentlich, was Regal so für ein Hobby hat, um mal kurz abzudriften?
Nee.
Der, also, wir kennen ja, ne, so John Wayne Murdoch, der hat so ein bisschen der hat so viele Kaninchen, Meerschweinchen und sowas.
Genau.
Und Regal hat auch Haustiere und zwar, der hat Leguane, ganz viele große.
Das finde ich cool.
Das finde ich auch cool. Und du siehst auch immer, das sieht immer total toll aus, wenn der so Fotos dann hat, irgendwie, wo wo der mit seinen Leguan den Leguan so auf dem Arm hat und sowas halt. Und das sind wirklich riesen Dinger. Also die sind bestimmt irgendwie, keine Ahnung, 1,5 oder 2 Meter lang oder sowas, die Dinger. Und wenn er dann Videos macht, wie der die trägt oder wie die durch die Wohnung laufen, das sieht schon krass aus.
Die können tatsächlich sehr anhänglich werden, wenn du die vor kleinern hast.
Ja, aber für, also finde ich eine coole Sache. Aber ja, wollen wir zum nächsten Match gehen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Gut. Es gab dann wieder WWE-Beteiligung. Und ich habe so ein bisschen irgendwie gedacht, so, boah, keine Ahnung. Es wurden ja die War Raiders angekündigt. Ivar und Eric. Ja. Und Ivar traf dann hier als Erster an. Er traf auf Royce Isaacs. Royce Isaacs ist ja so ein bisschen der NXT-Killer so ein bisschen. Der kriegt ja die, oder der WWE-Killer. Der kriegt ja die ganzen WWE-Wrestler und ist irgendwie der Einzige, der sie besiegen darf.
Was also vielleicht auch damit. Es passt aber irgendwie zu seiner Karriere von Royce Isaacs, weil.
Ja. Und wenn du bedenkst, dass er halt auch ein guter Buddy von Josh Barnett ist, dann ist das auch wieder gar nicht so überraschend.
Ja, das stimmt.
Ich finde den jetzt nicht so spektakulär. Also, ich finde den nicht so schlimm wie wie Simon Grimm. Aber. Ja, er ist. Also. Weiß ich nicht.
Für mich ist er halt nicht unbedingt ein Singles-Wrestler. Muss sagen, die West Coast Wrecking Crew mag ich nämlich, das Team von ihm und Joel Nelson, die finde ich gut. Aber er ist halt für mich eher ein Tag-Team-Wrestler als ein Singles-Wrestler.
Ja, das stimmt. Was ist eigentlich mit Tom Lawler? Ist der irgendwie dauerverletzt oder sowas? Weil der war doch auch mal für Bloodsport-Sachen angekündigt, dann konnte er nicht. Und der macht doch irgendwie fast auch gar nichts mehr. Also ich glaube, der ist ja auch schon über 40 oder so, aber irgendwie. Keine Ahnung, ist ja so ein bisschen verschollen.
Also, du hast recht, er ist zwar. Ja, doch, also. Er hat dieses. Also, bis jetzt die letzten beiden Monate hat er nichts mehr gemacht, aber bis Mai war er auf jeden Fall noch aktiv.
Okay.
Allerdings. Mal gucken. Ja, okay, das sind da doch hauptsächlich. Stimmt, das letzte. Daran kann ich mich noch erinnern. Er hatte ja sogar ein Match um den WXW-Titel gegen Menders bei JCW. Bei May Flowers. Stimmt, ich erinnere mich. Das war aber auch schon sein vorletztes Match. Also, sein letztes Match datiert vom 16.05. gegen Dominic Guarini von AIW.
Ja, krass.
Und ansonsten Anfang des Jahres bei AIW gewesen, bei MLW gewesen. Okay, ich gucke wieder das eine noch das andere. MLW.
Okay, vielleicht auch irgendwie einfach immer verpasst oder so. Dann war es bei.
Einmal war noch bei Grab House, bei dieser Vegas-Show, die bis heute nirgendwo aufgetaucht ist. Und. ist aber bei Grab House. Das ist bei Grab House nicht selten. Und manchmal merken dann, oh, wir haben ja die letzten 8 Monate keine Shows released. Das ist so wie bei Naptown. Und dann releasen sie irgendwie, oder Newshouse macht das auch gerne. Und dann releasen sie so 6 Shows auf einen Schlag oder so. Wobei man ja sagen muss, kurzer Exkurs an der Stelle, Grab House wird aufhören zu existieren. Die haben jetzt noch eine Show und dann ist Schluss.
Ach krass.
Darren ist ja der Champion, dadurch hatte ich das ein bisschen mitbekommen. Nee, aber ansonsten weiß ich nicht, ob Lawler vielleicht einfach kürzer getreten ist, keine Ahnung.
Schade, aber
offiziell ist er wohl noch unter New Japan-Vertrag, was Cage Wrestler.
Das bezweifle ich.
Vielleicht ist er auch Trainer oder so.
Ja, okay, das kann natürlich sein, aber das LA-Dojo fließt ja auch.
Ja.
Bald, das ist ja pleite. aber gut, wir sind wieder abgeschwiffen. Erzähl uns aber, wie fandest du denn das Match Royce Isaac gegen Ivar?
Also ich finde schon, dass Ivar hier so nicht hundertprozentig reingepasst hat.
Ja.
Ich fand es aber jetzt auch nicht so schlecht wie Simon Gotch gegen Nick Comoroto. Es ging auch nur 5 Minuten. Es war solide. Ich kann auch mit Royce Isaac zu fürchterlich viel anfangen. Es war solide, okay. Aber es war schon das zweitschwächste Match, würde ich sagen.
Ja, ich finde auch, ich weiß auch nicht, wie man jetzt dann irgendwie von, wenn man da schon irgendwie die WWE-Verbindung hat und irgendwie WWE-Leute holen kann, wie man jetzt auf die War Raiders kommt. Ich weiß nicht.
Das Problem ist halt, die wirken halt wirklich, also an sich ist es ja erstmal nicht schlimm, wenn WWE-Leute da sind. Vor allen Dingen ist es nicht schlimm, wenn es WWE-Leute sind, wo du das Gefühl hast, ja, die sind halt da, weil die stilistisch passen. Wie zum Beispiel Charlie Dempsey passt ja stilistisch, ja, oder wir sehen später noch einen Pidan, der passt stilistisch auch. Auch bei der Natty Knight kann man das argumentieren. Aber die War Raiders, die haben sich halt wirklich so angefühlt, wie die sind nicht da, weil die stilistisch passen und zufälligerweise auch WWE-Leute sind. Die sind da, weil die WWE-Leute sind.
Ja, genau.
So, und das ist halt ein bisschen schwierig.
Das stimmt. Ja, also es fühlte sich dann irgendwie sehr, 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 sehr komisch an. Und es ist komisch, weil ich glaube, Ivar, der hat sogar mal MMA gemacht, meine ich. Also so Amateur-MMA, meine ich. Ja, war dann halt okay. Fand ich jetzt aber auch nicht so spektakulär. Ein bisschen spektakulärer auf eine andere Art und Weise war dann das Match danach.
Ja.
Es gab dann nämlich Slade gegen Timothy Thatcher. Und das Match war dann irgendwie das, was man so erwartet, so ein bisschen Gekloppe halt. Und dann ist das in der DQ geendet, weil Slade Thatcher in den Arm gebissen hat. Und der dann auch irgendwie nicht mehr losgelassen hat und dann irgendwie auch gestoppt werden musste vom Locker-Room.
Ja.
Also das war schon wild, wo ich sagen muss, ich glaube, ich hätte damit ein Problem gehabt, wenn das jemand anders gewesen wäre als Slade.
Absolut. Ich glaube sogar, ich hätte bei fast jedem anderen damit ein Problem gehabt.
Ja, aber bei Slade passt es dann irgendwie auch, weil klar, Slade ist jetzt nicht der MMA-Fighter oder der Kampfsportler, aber das ist so der Typ, der würde so illegale Untergrundkämpfe würde der halt machen. So halt irgendwie so Kumite oder sowas, wo es dann irgendwie nicht darum geht, den Gegner auszulocken, sondern das ist halt, die kämpfen halt um Leben und Tod halt quasi, bis einer aufgibt oder stirbt. So quasi.
Ich glaube, das sind so Kämpfe, ich glaube, die finden dann in diesem Knucklehead statt, wo Circus Sixer 2023 seine Shows veranstaltet.
Ja, genau sowas, wo du dich halt irgendwie, es gibt keine offiziellen Einladungen davon, du kriegst irgendwie einen Tag vorher Bescheid, wo du hin darfst, und dann wird das gekämpft.
Dann klopfst du so an der Tür, genau.
Ja, genau, so Fight Club-mäßig so ein bisschen halt, ne? Solche
die
Dinger macht
vorher, dann, oder irgendeine Mittelsperson holt dich vorher an so einen Parkplatz ab oder so.
Ja, genau sowas halt. Und dann kämpfst du halt, bis einer sich nicht mehr bewegt. So Dinger macht halt Slade. Und was ja okay ist, weil Bloodsport hat ja auch so ein bisschen Untergrundkampf-Feeling, so ein bisschen halt, ne? Und ich glaube, ich hätte auch ein Problem damit gehabt, wenn das gegen jemand anderen wie als gegen Thatcher wäre. Also, Thatcher ist wirklich der Einzige, wo ich es vertreten kann, dass er dann bei sowas gegen Slade kämpft. Ja. Und da war das auch wieder okay. Da war das auch wieder cool irgendwie, muss ich sagen.
Ja.
Und ja, dann hat Thatcher im Prinzip gesagt, ja, das ist halt scheiße hier, Bloodsport ist für sowas nicht da. Aber wenn du einen Kampf willst, dann komme ich halt für nur die Q-Match vorbei. Also irgendwie, Thatcher hat sich irgendwie selbst in ein Hardcore-Match gegen Slade gebuckt, so quasi.
Das war so Thatcher doing Thatcher things.
Das war halt, genau. Und du weißt halt auch wieder so, das würde halt niemals passieren, wenn Thatcher da nicht Bock drauf hätte, ne?
Ja, deswegen muss ich auch sagen, kurz einfach nur zum Match. Ich fand das tatsächlich unterhaltsam, weil es auch glaubwürdig war. Weil du musst auch überlegen, Slade, das ist mir dann im Nachhinein auch erst klar geworden, da haben wir ja während der Catcher-Parade auch schon gesagt, ich weiß auch im Discord-Chat, liebe Grüße an der Stelle, haben wir gesagt, Slade guckt während der Catcher-Parade, als wäre er nicht ganz da. Also es wäre quasi der Körper da, aber nicht der Geist. Das macht ja dann im Nachhinein auch Sinn, ne? Deswegen, ja. Ich fand das auch erzählerisch, das kannst du halt nur mit den beiden Leuten machen, ja? Aber in dem Kontext hat es funktioniert, das fand ich cool.
Ja, absolut. Fand ich auch. Und ganz ehrlich, wenn wir dann nochmal bei GCW oder sowas Thatcher in einem Hardcore-Match oder sowas sieht, fände ich auch eigentlich ganz cool.
Das ging ja auch unter 5 Minuten, das muss man ja auch sagen, ne?
Ja, also es war jetzt nicht ewig lange, das war ein bisschen gekloppt und dann hat Slade den Suarez gemacht. Und dann war halt vorbei, ne?
Ja.
So, dann im nächsten Match kam dann der zweite Raw Raider. Nämlich Eric. Da fand ich es ein bisschen schade, weil dass dann Mendes derjenige war, der dann halt gegen den WWEler verlieren musste. Aber schade. Macht das jetzt Eric zum Number One Contender auf den WXW-Titel? Ich hoffe nicht. Raw Vaders vor Catch Grand Prix confirmed. Nee, aber ja, Mendes dann halt dabei, dann mit dem zweiten Bon Jovi Theme-Song war er dann am Start. Nee, was sagst du, wie fandest du den Kampf?
Deutlich besser als den vom anderen War Raider.
Ja, das liegt aber vielleicht auch ein bisschen an Mendes.
Ja, aber mir hat auch Eric besser gefallen. Also ich fand das Match sogar ziemlich gut.
Ja.
Ich würde sogar, könnte sogar argumentieren, dass es das drittbeste Match war, finde ich.
Ich glaube, da würde ich mitgehen.
Weil, und das muss man auch sagen, klar, man kann natürlich jetzt sagen, ja, Mendes hat gegen WWE da verloren. Aber dafür hat er auch hier natürlich auch noch das deutlich bessere Match, ne? Als der andere War Raider. Deswegen, am Ende des Tages finde ich das jetzt nicht so schlimm. Der KO am Ende war auch durchaus passendes Finish für sowas. 6:20 war eine gute Länge.
Ja.
Match hat 6,17, ich habe 7 Punkte gegeben. Ich finde, da kann man auch. Ist übrigens ein relativ kontroverses Match, weil das hat zwar diese 6,08 sogar jetzt, aber da sind halt auch 3 7er-Wertungen, eine 8er, eine 9er, aber es sind auch 7 5er-Wertungen. Also viele fanden das wohl gar nicht so gut, aber ich finde das eigentlich ziemlich gut.
Ja, ich fand's auch nicht schlecht, definitiv. Ja, aber muss dann auch ganz klar sagen, ich brauche da die War Raiders ja nicht auch nicht jetzt nochmal bei
Nein.
oder sowas. Ne? Also, dann lieber irgendwie anders. Aber Josh Barnett hat das auch mal gesagt. Irgendwie, das ist irgendwie auch so ein Misch. Manche Leute fragt er an und da sagt die WWE halt nein. Manche Sachen schlägt die WWE ihm vor, da sagt er dann halt nein. Also das ist immer so ein, man muss sich da wohl irgendwie immer so ein bisschen versuchen, in der Mitte zu treffen. Deswegen, ja, keine Ahnung. Aber ja, ich glaube, dann kommen wir zu dem Match, was für uns beide das Match of the Night war.
Absolut.
Nämlich Jonathan Gresham gegen Pete Dunne.
Ja.
Und ich würde auch sagen, das war ja schon mit kleinem Abstand das beste Match dann auch.
Ich finde tatsächlich, also
ich
habe dem Match ja 8 Punkte gegeben und Dempsey gegen Garini auch. Das heißt, ich fand die Stück weit gleichwertig, aber ich würde schon sagen, also wenn ich da nochmal hätte Abstufung geben können, dann wäre ich vielleicht bei Dempsey gegen Gewini, das hat ja 7,8, das würde ich glaube ich tatsächlich auch als Wertung geben, wenn ich noch Kommazahlen und bei Dunne gegen Gresham wäre ich dann mal, weiß nicht, 8,1 oder 8,2 oder so.
Ja, also ich fand es schon noch irgendwie, ich meine jetzt nicht übertrieben deutlich besser, aber schon klar
also,
besser.
Also ich würde es vielleicht so Melzer-mäßig so ein Viertelstern oder so.
Genau. Das passt ganz gut, weil das fing ja so ein bisschen leicht an, so mit so ein bisschen Mat Wrestling halt. Das ist ja auch was, wofür dann vor allem Jonathan Gresham bekannt ist. Und dann ist das ja schnell, also man könnte schon fast sagen, irgendwie so dead escalated quickly.
Ja.
Boah, es geht irgendwie schnell los und dann ist das einfach zu so einem Slapfest geworden. Die haben sich ja dann einfach gechoppt, geschlagen, so quasi bei WXW jetzt gechattet auf die Fresse mehrfach.
Ja.
Das ging halt dann gut ab, dann auch gehen die Gelenke so ein bisschen auch, Gresham spielt ein bisschen mit Pete, dann verhöhnt ihn ein bisschen, kriegt aber ganz schnell die Quittung, indem er dann auch ein paar Schläge abkriegt.
Ja.
Also das war schon, und dann auch nochmal eine gute Finish-Phase und sowas, also es war auch irgendwie offen und man hat es spannend gestaltet, halt, finde ich halt so, dass so, oh, es hätte jetzt hier jeder irgendwie gewinnen können. Und das ging ja nur 10 Minuten, aber ich finde, die haben die Zeit super gut gefüllt und super viel da einfach reingesteckt. Also es hat sich irgendwie keine Sekunde verschwendet angefühlt. Und ja, okay, am Ende gewinnt halt Pete Dunne, ist der WWE-Wrestler, ist okay, aber das war schon so ein Match auf Augenhöhe. Das war, also mir hat das richtig gut gefallen.
Da stimme ich dir komplett zu. War und, rundherum ein gutes Ding.
Ja, mega gut, also wirklich geil. Und dann auch, da Pete Dunne funktioniert auch echt gut in diesem Bloodspot, Gresham ja dann auch. Das war echt ein cooles Matchup, das hat mir gefallen.
Mir auch.
Und dann ging's dann, war dann der Main Event noch dran. Masha Slamovic gegen Natty Neidhart. Find's auch hier interessant, dass alle WWEler haben gewonnen, außer halt in dem Bret Eisen Match. Dem Royce Isaac Match, Brad Eisen wäre auch interessant bei Bloodsport sicherlich.
Ja.
Vielleicht gibt es ja irgendwann Bloodsport South East oder sowas.
Ja, das wäre echt cool.
Aber das ist, glaube ich, so der Deal. Irgendwie so Royce Isaac darf irgendwie gewinnen, aber der ist ja auch Buddy von Josh Barnett, von daher ist es dann vielleicht auch da.
Ja, deswegen. Genau.
Aber, also ich muss sagen, ich fand das Match per se nicht schlecht. Das hat ja auch so einen kleinen Aufbau, so ein bisschen halt, irgendwie über Social Media und so. Aber irgendwie, das war auch schon bei dem Yamashita-Match so beim WrestleMania-Wochenende. Und ich meine, für Natalia ja cool. Ich meine, die war jetzt sehr, sehr lange bei der WWE und die dann mal außerhalb zu sehen, ist eigentlich ganz nett. Und so für, bei Bloodsport passt die ja auch rein. Find's dann aber auch lustig, dass dann irgendwie das halbe WWE-Roster dann mit ihr rauskommt, so. Und irgendwie fühlen sich diese Natalia-Matches bei Bloodsport, die fühlen sich alle irgendwie, als ob die daraus so einen krassen Shoot irgendwie machen wollen. Irgendwie, und das war irgendwie so, und jetzt wird auch so getan, als ob die sich irgendwie so seit 6 Monaten irgendwie online irgendwie beefen würden und jetzt gibt's irgendwie diesen Payoff. Und das habe ich irgendwie nicht so ganz abgenommen, irgendwie, muss ich ja dann gestehen. Das war mir dann irgendwie so ein bisschen zu drüber. Weil hätten wir da einfach irgendwie draus gemacht, Natalia macht eine Promo und sagt, ich hab Bock zu catchen. Und Masha Slamovic, also sie announced sich dann für Bloodsport. Und Masha Slamovic sagt so ein bisschen, yo, Herausforderung angenommen, lass mal machen. Dann wäre das irgendwie einfach gewesen. Aber so war das irgendwie, oh, lass mal irgendwie so einen Shoot draus machen, da prügeln wir uns noch kurz im Publikum und sowas. Das war mir dann irgendwie alles zu viel, da bin ich ja dann ehrlich.
Ich muss tatsächlich sagen, ich stimme dir zu, ich fand das ja Maschita-Match auch ein bisschen besser.
Ja.
Ich fand das Match ja auch absolut nicht schlecht. Es war so in der Gesamtbewertung der Matches relativ in der Mitte, würde ich sagen. Ja. Also es gab schwächere Matches, es gab definitiv bessere Matches. Ich habe dem Match so 6 Punkte gegeben. Das war anständig. Aber ich kann auch verstehen, warum man das als Main Event gemacht hat. Ist auch okay. Ich sage auch ganz ehrlich, das nehme ich lieber als Main Event als Josh Barnett gegen MVP.
Ja, da war ich ja so traurig, als ich dann gemerkt habe, dass gar kein Josh Barnett mehr da ist. Also, geht doch nicht.
Ich muss ja sagen, als er da rauskam und nur gesagt hat, ne, denk dran.
Ja, stimmt, nach der Pause.
So, da habe ich ja kurz nochmal Panik bekommen, dass er halt doch noch ein Impromptu-Match hat.
Aber das war auch so random. Dann war der da für 60 Sekunden war der da draußen, hat quasi dieses Match, diese Show dann gehypt. Die jetzt auch irgendwie nicht neu announced worden ist. Das war ja, das wusste man ja, dass die kommen wird. Und ja, deswegen, keine Ahnung, das auch richtig random.
Ich hatte kurz so Angst, dass er so ein Impromptu-Match irgendwie gegen Too Tough Tony hat oder so.
Du machst einfach alles kaputt, ey. aber was würdest du denn sagen? Was ist denn so dein Fazit so für Bloodsport?
Es gab natürlich schon bessere Bloodsports in der Vergangenheit. Ja. Und diese ganze mit den vielen WWE dann, wo auch einige dabei sind, wo man sagt, boah, weiß ich nicht, ob die da reinpassen, das ist schon ein bisschen Schatten darauf. Und da haben wir, glaube ich, auch schon öfters drüber geredet, dass es auch inzwischen einfach ein bisschen viel Bloodsport ist. Früher war das Mania-Wochenende und jetzt haben wir wirklich mehrmals im Jahr, wir haben jetzt das nächste Bloodsport in England, haben wir schon wieder Ende nächsten Monats, glaube ich, ne, Ende September. Das ist ja, glaube ich, am gleichen Wochenende wie Catch Grand Prix, ne? Und dass das einfach ein bisschen viel ist und dass es sich da auch ein Stück weit abnutzt. Das ist auch der Grund, weswegen ich ja keine hohe Erwartungshaltung hatte. Mhm. Muss aber sagen, die Show war am Ende besser, als ich erwartet habe. Ich habe der Show 7 Punkte gegeben. Ich würde auch sagen, mehr ist es auch, glaube ich, nicht. Mhm. Ich würde sagen, alles so zwischen 6 und 7. Also wir haben bei Catch Up 3 Wertungen, eine 5, eine 6, eine 7. Sogar bei der 5 kann ich, wenn du manche Sachen anders betrachtet, auch noch mitgehen. Aber ich denke, so irgendwo so dem Spektrum spielt sich das ab. Ich bin auch noch bei 7 Punkte, weil es 2 wirklich gute Matches gab, fand ich. Mhm. Weil es eine ganz gute Variation drin gab, mich das gut unterhalten hat und wie gesagt, meine Erwartung übertroffen hat.
Ja, also ich wäre nicht, glaube ich, ganz bei, ich wäre so zwischen 6 und 7.
Ja,
Weil, wie du schon sagst, es hatte dann 2 wirklich gute Matches, das muss man ja auch dann zugutheißen, aber es gab auf jeden Fall, also es gab auch schon schwächere Bloodsports, aber es gab auch deutlich bessere auf jeden Fall. Also es ist irgendwie in der Bloodsport-Hierarchie, im Bloodsport-Ranking ist sicherlich so irgendwo in der Mitte. Ja. Würde ich sagen. Also per se jetzt auch kein Totalausfall natürlich, ne?
Obwohl man auch sagen muss, dass gerade am Anfang da auch Sachen sehr mit der rosaroten Brille gesehen wurden.
Ja, natürlich, das ist auch noch neu.
Also ich glaube, es war die erste, die fand ich völlig overhyped, wo dann auch so ja, Karrion Kross auf der Karte war und den alle abgefeiert haben und ich so gedacht habe, warum?
Boah, ich glaube, den werden wir auch nochmal bei Bloodsport sehen, weil der ist ja, dem sein Vertrag ist ja jetzt ausgelaufen und der hat ja keine Verlängerung gekriegt. Aber den fand ich ja Bloodsport auch nicht so gut. Da hat er ja auch so random noch Batista irgendwie ausgecallt. So, als ob der jetzt da irgendwas annimmt.
Karrion Kross hoffe ich ja, dass der bei Promotions ist, die ich mir nicht angucke.
Also hoffst du nicht, dass der nächstes Jahr im SCI ist?
Nee, ich hoffe vielleicht, dass er, weiß ich nicht, Bully Ray den House of Glory-Titel abnimmt. Das muss ich wenigstens nicht sehen.
Aber das ist auch ein guter Punkt. Ich finde auch, man sieht das natürlich auch ein bisschen kritischer und da gibt es auch deutlich mal schlechtere Shows vom Bloodsport. Dadurch, dass das jetzt halt mehr so ist, ne? Wie du schon sagst, das hast du dann halt so, früher hattest du das einmal im Jahr, am Mania-Wochenende, vielleicht noch mal ein zweites Mal irgendwann im Jahr, so im Sommer.
Und da war das auch neu und aufregend und what the fuck, das ist ein ganz neues
Konzept. Ja, aber das hast du ja gefühlt, ist das die dritte oder vierte, ist das, glaube ich, schon dieses Jahr? Ich glaube, die dritte und die vierte ist dann jetzt im September, ne?
Ich glaube, ja, so, genau.
Irgendwie sowas dann, das ist dann halt schon irgendwann viel. Und gerade für, das ist halt, du kannst auch wenigstens wie Ambition, kannst du nicht 4-mal im Jahr bringen, ne? Das ist halt am Karat-Wochenende einmal, ist das geil, aber du kannst es dann nicht.
Da gab es 2 Ambitions. Da gab es nämlich Beziehungsweise, nee, es gab sogar ein, doch, gab es nicht in einem Jahr sogar drei Ambitions? Weil es gab, ja, es doch gab zwei, 2019 müsste es das normale Ambition an Karat gegeben haben. Dann gab es genau. Das Ambition in Toronto.
Genau, am SummerSlam, das war glaube ich auch SummerSlam-Wochenende, da wo Daniel McCartney
dabei noch, war. Genau, und dann gab es noch dieses Wildcard Edition
genau.
Ambition, wo auch Daniel McCartney dabei war. Ja, das müsste alles 2019 gewesen sein.
Ja, es gab auch schon mal irgendwie Ambition, auch mal an einem, bevor es Femme Fatale und sowas gab, gab es das auch mal an einem Tech-Team, also an einem Herbstfestival-Wochenende, gab es das auch mal. Jetzt.
Das war 2019, da gab es diese Wildcard Edition. Da war der
Ja. Es gab davor auch mal ein normales Ambition, gab es auch mal okay. In so einem Herbstfestival. Aber das ist halt die Seltenheit, ne? So,
genau, stimmt.
Ne, und sowas ist dann eher sowas für einmal im Jahr oder sowas halt. Oder wenn man dann mal ein zweites Mal im Jahr so ein einzelnes Ambition-Match hat, so Ambition Roots oder sowas, dann ist das okay. Aber das kannst du ja auch nicht ständig bringen. Und so ist das ja auch bei Bloodsport. Das hat sich einfach ein bisschen jetzt abgenutzt. Ich meine. Wann war die erste Bloodsport? Ich glaube, Mania-Wochenende 2017 oder so?
Das war ja noch Matt Riddles Bloodsport, ne?
Genau, das erste war Matt Riddles Bloodsport. Aber wann war das? 2017? 16 oder 17, glaube ich, ne?
Ich meine 17.
17, das heißt, du hast in...
Guck mal eben nach. War sogar 16. Es war 18, Entschuldigung.
18, das heißt, du hast in 7 Jahren 14 Bloodsports jetzt gehabt, ne? Das ist ja schon, ja. Das ist ja schon viel, ne?
Dazu muss man sagen, in 2019 gab es schon zwei, da gab es eine dann nochmal später. In 2020 gab es nur eine, nämlich nur an dem nachgeholten Collective. 2021 gab es schon vier, krass, das war mir gar nicht mehr so bewusst. 2022 gab es nur eine, 2023 gab es nur eine, ja, und 2024 gab es drei und dieses Jahr, nee, also Bloodsport London wird jetzt die dritte sein.
Ah, okay.
Genau.
Ja, gut. Aber ja, ich würde sagen, da machen wir mal um Bloodsport einen Haken drum, weil wir haben ja noch eine Show, über die wir sprechen wollen. Gehen wir zu High Noon. Genau. High Noon, Jersey Championship Wrestling, auch für uns eine gute Zeit, war nämlich Sonntag 18 Uhr.
Genau, deswegen auch High Noon, weil es 12 Uhr mittags Ortszeit war.
Das macht natürlich Sinn. Ich würde auch sagen, die beste Show des Wochenendes von den GCW-Shows.
Ist nicht mal knapp.
Ja. Okay, also ich meine, ja, gut, aber die hatte auch, da waren auch einfach die meisten, also ein paar einzelne Matches waren halt schon besser als vieles von den anderen Cards, von daher, ja. Ist jetzt keine große Überraschung, das stimmt. Ging los mit dem Scramble, das war ein Number Contenders Match auf den JCW-Title. Emerson Jane, Kevin Koo, Manny Lowe, Mr. Danger, Ryan Clancy und Charles Mason, der das Ding am Ende auch gewonnen hat. Ja, klassischer GCW-Scramble. Es hätten alle gewinnen können, außer einer. Und genau der eine hat dann gewonnen.
Ich muss sagen, fand ich das Match richtig cool. Das war sogar eins der besseren Scramble-Matches. Das ist richtig abgegangen. Ja. War der einzige Schatten darauf, dass halt Charles Mason gewonnen hat, ne?
Ich weiß auch immer noch nicht, was die in Charles Mason sehen. Ne? Also, oder Brad Lauderdale oder die Officials da oder was auch immer.
Ja, es gibt ja auch... Also, Bock mal sagen, dass es Leute in diesem Chat gab von Twitter, die da gesagt haben, wie geil Charles Mason ist. Das kann ich auch nicht nachvollziehen.
Ich hab auch gedacht, was ist mit denen los, Alter? Also ganz ehrlich.
Also wenn das nicht Fake-Accounts von der Familie von Charles Mason sind, dann bin ich da wirklich überrascht.
Du meinst die Mason-Familie?
Ja, genau.
Ja, also. Das ist schon. Boah, nee, also ich weiß, also ich finde den ja ganz schlimm, ne? Also.
Ich auch.
Also, nee, keine Ahnung. Das ist wirklich einer dieser Wrestler, wo ich sage, nee, der so wirklich, so, ne? Es gibt ja auch manche Wrestler, die irgendwie so, wo manche Leute sagen so, oh, nee, mag ich nicht, aber die Allgemeinheit denkt doch so, ist okay. Aber Charles Mason ist. Den könntest du mir auch gegen, keine Ahnung, wen stellen. Und ich würde den nicht geil finden, ne? Also wirklich. Den könntest du mir gegen Will Ospreay stellen oder sowas halt, ne? Oder gegen Adam Page oder sowas. Und ich würde sagen, nee, ne? Also, das ist so, boah. Und ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung, dass er den Titel gewinnen wird.
Das glaube ich auch.
Ja, deswegen schade, Marmelade, ist so. Nee. Aber ja, Scramble war schon nicht schlecht, da muss ich dir recht geben. Was ich aber auch nicht schlecht fand, war das Match danach. Und zwar Matt Mako gegen LeBron Cazone. Ja, auch cool, mal LeBron zu sehen. Der ist ja eher so in der DPW-Richtung unterwegs. Ja. Ich finde ein geiler Typ. Ich finde den sehr cool.
Ich auch, aber ich muss sagen, ich habe mir von dem Match ein bisschen mehr erhofft. Also, schlecht war das nicht. Ich finde, das hat aber ein bisschen gebraucht, um in die Gänge zu kommen.
Ja, es hat auch vom... Also, es war ja an für sich schon so ein Styles-Clash.
Ja.
Aber es hat nicht so 100% geklickt, ne?
Da muss ich auch mal sagen, das war das erste Match der beiden. Ich denke, wenn die jetzt noch mal eins hätten, wäre das schon besser. Das muss man natürlich auch sagen.
Ja, okay, fair. Aber ich fand's cool. LeBron, den finde ich schon ziemlich cool. Ja. Ziemlich gut. Den war hier bei JCW zu sehen.
Das war auch immer noch anständig, nur es hätte ein bisschen besser sein können.
Ja, es hätte ein bisschen besser sein können. Da würde ich zustimmen. Aber so war ein cooles Showing. Also finde auch cool, dass Matt Mako da jetzt so ein bisschen mehr Spots dann halt kriegt. Das ist ja auch ein sehr super Typ. Mag den sehr, sehr gerne.
Ja.
Und daher, mehr Matt Mako ist mehr gut.
Ja.
Gab's da irgendwie, du kennst ihn ja auch ein bisschen besser, gab's dafür eigentlich irgendeine Erklärung, dass diese Namensänderung oder einfach, weil es besser auszusprechen ist als Makowski?
Ja, ich glaube, das war wohl so der hauptsächliche Grund. Er hat dann da so ein bisschen mitgespielt.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob das auch eine Rolle gespielt hat, ich weiß tatsächlich, eines seiner größten Idole ist tatsächlich Meiko Satomura. Vielleicht hat das ja auch mit reingespielt.
Okay, das würde Sinn machen, ja klar. Das ist vielleicht auch so eine Kombi, vielleicht aus beidem so ein bisschen.
Genau.
Dann auch, wo vielleicht ein bisschen mehr hätte drin sein können, war das nächste Match. Lena Cross, die ja auf US-Exkursion quasi ist. Genau. Gegen Mara Sade, beziehungsweise ich glaube, es wird anders ausgesprochen. Der Nachname.
Die frühere Jakara Jackson auf jeden Fall von
der WWE. Genau, die hatte ja ihr Indie-Debüt bei der letzten JCW-Show gegen Marsha.
Ja.
Also du merkst bei ihr immer noch, finde ich, die muss so ein bisschen noch daran arbeiten, glaube ich, so diesen Indie-Stil und sowas so zu lernen.
Ja.
Lena Cross mag ich sehr gerne, die hat auch eine gute Figur gemacht. Am Ende war es ja dann auch nur so ein Abstaubersieg von Myra genau. Quasi. Von daher, es war okay, es hat keinen weh getan, aber ja, es war jetzt auch nicht überragend, meiner Meinung nach.
Ich fand es ganz solide. Es war ein bisschen besser als das andere Match, fand ich, von ihr gegen Mascha. Man sieht auch per se die Anlagen, aber es ist alles noch so ein bisschen kantig.
Ja, aber du.
Ich denke, das wird kommen mit der Zeit.
Gibt der ein halbes Jahr oder sowas oder ein Dreivierteljahr, dann sieht das alles schon wieder anders aus. Gut, jetzt aber hat sie das
auch. Muss auch ehrlich sagen, das war auch, kann ich auch schon sagen, für mich auch das schwächste Match. Ja. Aber das war definitiv besser als das, was hier, was wir da am Vortag hatten mit Komoroto und Simon Gwynn. Ja,
definitiv. Aber wo Komoroto?
Ja.
Der war auch wieder da und bei JCW hatte einfach was ein komplett anderes Gimmick als bei Bloodsport. Es ist auch irgendwie umgekehrt. Bei GCW oder bei JCW ist er jetzt hier dieser ernste, krasse Heavyweight-Motherfucker.
Ja.
Und bei Bloodsport ist er der fröhliche All-American, der zu Living on a Prayer rauskommt. Irgendwie hätte man das tauschen müssen, glaube ich. Dann wäre beides besser gewesen. Und dann gegen Joey Janela und er war irgendwie so der Hitman, der auf Joey Janela angesetzt wurde.
Ja.
Irgendwie von so einer Art Higher Power oder sowas. Was irgendwie impliziert worden ist, dass das Atticus Koga ist, aber nicht gesagt worden, dass es Atticus Koga.
Ja, diese komische Story mit der Hi-Hat Power, ich habe keine Ahnung, wo das hingehen soll.
Irgendwie Foxcatcher also, hypen die doch, glaube ich, oder so, ne?
Also du hast es ja leider nicht gesehen, ja. Es gab da ja am Anfang auch so ein Video zu, und dann kommt so eine verzerrte Computerstimme und alles ist wie mit so einer Nachtsichtbrille. Boah, es schreit alles von der Atticus Koga, ja.
So.
Ja, ich weiß auch nicht.
Es ist irgendwie keine Ahnung. Aber man muss ja natürlich auch sagen, das Match fand ich dann auch eigentlich anständig.
Tatsächlich,
aber es war natürlich auch Joey Janela drin, ne? Also von daher war das jetzt auch dann irgendwie klar, dass zumindest Janela ihn irgendwie auch zu irgendwas noch ein bisschen zumindest ziehen kann. Vorteil war, es war nicht so lange.
Das muss man sowieso sagen. Das wird besser bei Joey. Also die Anzahl der Matches, wo wir sagen, ja, jetzt hat er sich halt doch mal ein bisschen am Riemen gerissen, die wird gefühlt mehr und er hat auch hier gesehen, okay, es macht wenig Sinn, hier irgendwie ein krasses Wrestling-Match zu wresteln. Also hat er einfach ein Garbage-Brawl draus gemacht. Dafür war das anständig und unterhaltsam in den 10 Minuten. Das war besser, als ich erwartet habe, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe mir Komoroto deutlich besser gefallen als am Vortag.
Ja, definitiv. Das auf jeden Fall, deswegen fand ich das auch anständig. Wie gesagt, gut, aber war halt auch mit Janella dann auch okay. Also er hatte einen dankbaren Gegner mit Janella, sagen wir es so halt, ne?
Ja.
Von daher hat das dann auch gepasst. Ja, Sebastian, da kommen wir mal zum, da kommen wir mal zum nächsten Match, ne?
Ja.
WXW Unified World Wrestling Title Match. Ich fand dieses Hype-Video so geil. Das waren halt 10 von WXW, logischerweise mit dabei.
Ja.
Dann so ein bisschen so alte Szenen so von Road Warriors, so von AWA und sowas halt. Und dann einfach 90er Jahre All Japan Clips und sowas. Halt alles so mit drin. Also das war richtig cool gemacht, das Video. Hat auch einen direkt nochmal so ein bisschen gehypt, so ein bisschen eingestimmt, so auf das Match. Ja, und ich glaube mal, das Video hat dann auch irgendwie ganz klar gezeigt, wo es hingehen sollte. Alter Vater, Alter, war das geil. Also, ne, also, Entschuldigung, es war natürlich Thomas Shire gegen One Cold Manders. Also, fickende Hölle, ne, man war halt richtig drin, das hat einfach Bock gemacht. Das war einfach, die haben sich gechoppt, bis sie bluten. Die Dinger haben geklatscht durch diese ganze Halle. Das war geil. Also das war mega. Ich glaube, da dieses All Japan 90er hat halt, also das war Full Kings Road, ne?
Ich wollte gerade sagen, das war ein All Japan 90er Jahre Match in USA in 2025.
Ja, aber Alter, ne, wie die sich, also im Prinzip war das Match ja, es war ja nicht mal irgendwie spektakuläre Moves da, ne? Das war ja, also rein von den Moves war das ja im Prinzip ziemlich basic. Chops, Schläge, Lariat, Clothesline, ne, sowas ungefähr halt. Ne, aber mit einer, das ist halt auch so, es gibt ja diesen schönen Spruch, good friends, better enemies. Mhm. Hier war es good friends, stiffer enemies.
Ja. Yeah.
Das war ja halt auch einfach so, wie sehr wollen wir uns verprügeln und beide halt einfach so, halt meinen Cowboy-Hut.
Es war halt wirklich so, das war Shades of Walter gegen Ilja. Diese Matches haben absolut ja auch davon gelebt, dass sie sich. Allerdings da hattest du dann, und auch die Brust von Thomas Shire sah auch ungefähr so aus wie die Brust von Ilja beim Karal-Finale 2017. Das war nämlich nur noch Hackfleisch.
Richtig.
Aber hier hast du natürlich nochmal die Komponente bei Walter gegen Ilja, hattest du noch so eine gewisse, da hatte Walter ja einen gewissen Größenvorteil.
Ja.
Hier hattest du ja zwei so Watze, wie unser Freund Marvin vom Podcast sagen würde. Liebe Grüße an der Stelle. Und absolut, du hast halt hier auch diese Psychologie auch irgendwie gehabt, dass dann beide, gerade Shire auch immer so Menders nochmal beweisen wollte, ja, ich kann schon mit dir mithalten. Und die sich dann auch gegenseitig immer so ein bisschen gechallenged haben und so. Das war auch schon so von der Ausstrahlung her sehr, sehr gut. Also ich kann einfach sagen, das kann ich jetzt schon mal sagen, und das wird wahrscheinlich auch Hörer des Podcasts nicht ganz so schocken. Das ist für mich bislang mein Match des Jahres, weil es auch einfach für mich eine emotionale Komponente hat mit zwei Menschen, die mir sehr viel bedeuten und die mich beide umarmt haben dieses Jahr nach ihrem Karat beziehungsweise ein bisschen Sieg. Und und das dann halt auch noch um den WXW-Titel. Und es hat nicht nur das erfüllt, was ich mir erhofft habe, es ist auch noch drüber hinausgegangen.
Ja, absolut. Und das hat sich ja dann auch irgendwie nochmal durch, dadurch, dass dieses Titelmatch war und dann auch noch für uns was Besonderes, weil es halt unser Titel quasi ist, ne?
Ja.
Hat es sich auch nochmal groß angefühlt. Ich glaube, es wäre nicht auf Platz 1 von meinem Match of the Night, aber es wäre auf jeden Fall in den Top 5, vielleicht sogar in den Top 3. Für mich war das.
Match of the Year meinst du, oder?
Ja, genau, Match of the Year, sorry. Wenn ich nochmal drüber nachdenke, vielleicht ist es vielleicht sogar auch vielleicht Platz 1, aber es war fantastisch. Also, ich würde auch hier Full 5 Stars oder sowas halt gehen, das war für mich perfekt. Das war genau das, was ich sehen will, wenn es Manders gegen Shire gibt. Und das Einzige, was vielleicht ein kleiner schwarzer Fleck auf der weißen Weste ist, ist, dass es nicht in Deutschland passiert ist, weil es um den WXW-Titel ist.
Ich überlege auch, es kann sogar sein, wie viele Punkte habe ich denn diesem absolut bekloppten Deathmatch von Hoodfoot und Mowry gegeben? Habe ich da 10 gegeben oder habe ich da auch 9 gegeben? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber das ist noch so ein Match, was mir einfällt tatsächlich.
Also wenn Indie-Matches, wenn ich jetzt nur Indie-Matches bei mir nehmen würde, was ja dann im Prinzip bei dir dasselbe wäre, weil du ja kein Mainstream-Wrestling guckst. Wenn ich Indie-Matches bei mir nur nehmen würde, dann wäre das hier auf 1 und ich glaube das Deathmatch, was du meintest, auf der 2 wahrscheinlich.
Was ich auch noch sehr stark fand, war das Match, was Jaden und Gary Jay hatten bei beim SCI.
Ja,
das ist nicht ganz so hoch wie da die.
Genau, aber gut, ist ja auch egal. Wie gesagt, das Einzige, was es für mich noch perfekter gemacht hätte, wäre, wenn es in Deutschland gewesen wäre, weil es halt um den WXW-Titel war. Aber vielleicht run WXW das ja auch back am Catch Grand Prix Wochenende.
Was ich halt auch noch super fand, war, dass Mendes Shire nach dem Match so overgebracht. Das fand ich super,
ja, das, vor allen Dingen. Das war geil. Und Mendes, und Shire ist ja auch so bescheiden, weißt du, der wollte dann direkt abhauen. Der hatte da gar keine Lust drauf. Yeah. Und Mendes hat gesagt so, und Shire hat so gesagt, gemacht. Ja, komm, keine Zeit hier los. Und Mendes hat dann gesagt, ja, komm jetzt hier wieder rein, so halt, ne? Hat ein bisschen, da merkst du halt auch einfach, dass die halt mittlerweile echt gute Freunde sind.
Ja,
die sind
auch gut, hast du auch die Beziehung ja mal zueinander gesehen, das stimmt.
Ja, die sind ja auch gut zusammengewachsen, einfach als Team. Ich meine, die gibt's ja auch noch gar nicht so lange als Team.
Das Bescheuerte ist halt wirklich, das hat Mendes ja auch erzählt und ich weiß halt auch, dass das stimmt. Der Punkt ist halt ja, als Mendes angefangen hat mit dem Wrestling, er hat ja 2019 dann auch das Futures gewonnen und so und hat ja 2017 so angefangen, da war ja Shire schon lange im Wrestling drin, der hat ja 2006 oder 2007, hat ja bei All Japan damals im Dojo zusammen mit Sanada angefangen, 2008.
Das ist auch so wild.
Und da hat Mendes ja wirklich gesagt, das ist ja wirklich krass, dass du so von Augen hältst. Ja, ich habe halt zu Shire aufgesehen, als ich angefangen habe. Der war halt schon diese lokale Legende da quasi in St. Louis und war auch irgendwie so ein Vorbild für mich. Ist ja krass, weil eigentlich ja Mendes dann in den Jahren der größere Wrestler geworden ist als Shire. Und ich kann mich noch an Gespräche mit Shire auch erinnern. Oder als Shire 2022, das hat er auch geschrieben nach seinem Ambition-Sieg dieses Jahr, als er 2022 zur WXW kam, da kannte den niemand außer mir. Da war das der schüchterne Mann, der da in der Ecke mit dem Pulli stand, wo die meisten gar nicht wussten, dass das ein Wrestler ist. Und das ist halt schon krass und das fand ich auch toll, was er da gesagt hat, Mendes.
Ja, absolut. Man muss ja auch bedenken, Shire, der hatte dieses Jahr 18-Jähriges, ne? Der wrestelt seit 18 Jahren, ne? Also, das ist schon crazy. Also, da war Mendes noch Kind quasi, als der angefangen hat zu wrestlen. Also, ja, Mendes ist 31, da war der 13, da war der Teenie.
Ja, aber der hat ja auch jetzt nicht mit 18 so angefangen, weil der ja noch eine sehr erfolgreiche Football-College-Karriere
hat. Ja, genau.
Ja.
Deswegen, aber, ja, guckt euch das Match an. Das ist wirklich, das ist ein Must-Watch für mich, finde ich.
Wahnsinn war auch das Match dann, aber anders.
Ja, und zwar der Backwoods-Brawl zwischen Beastman und Bam Sullivan. Das war dann quasi so eine Art Cinematch halt, ne?
Ja,
genau. Das war auch vorher halt aufgezeichnet, das war nicht live, wurde dann halt, also für uns auf dem Stream war es dann nochmal auf dem Bildschirm, für die Fans dann in der Halle dann auf dem Screen. Ich fand das cool. Also das war bekloppt, aber das war auf eine gute Art und Weise war bekloppt. Das war jetzt auch nicht zu lang, das ging 4 Minuten.
Drin mit irgendwie, da war noch irgendeine Frau, die am Baum angekettet war und entführt wurde, die dann irgendwie noch befreit wurde durch den Sieg. Das war wirklich irgendwo so in den Wäldern von West Virginia. Als das Match vorbei war, wurde noch Country Roads Take Me Home gespielt.
Ja, Mann.
Das war schon unterhaltsam, das muss man schon sagen.
Ich fand das super. Natürlich, du kannst es jetzt nicht und auch gerade mit so einem Match, aber das war ja auch der perfekte Kontrast zu dem Männer-Steier-Match davor dann halt, ne? Total. Daher war das ja auch perfekt platziert und ich fand das auch cool. Das hat Spaß gemacht, ging ja auch nicht zu lange und für das, was das war, war das echt lustig. Und in sowas kann ich ja dann auch mit Beastman was anfangen. Ich finde den ja mittlerweile auch gar nicht mehr so schlimm.
Irgendwie fange ich langsam an, ihn auch so ein bisschen zu mögen, muss ich gestehen.
Ja, total. Und da passt das ja dann auch. Und dann war das ja auch cool. Wie gesagt, das war ja dann auch nicht lang. Das hat ja dann auch keine weh getan. Also von daher geht das klar. Genau. Es ging dann auch direkt wieder wild weiter auf eine andere Art und Weise. 8-Person-Tag-Team-Match. Und zwar die Cosmic Cuties, also Ava Everett und LSG, zusammen mit Griffin McCoy und JP Grayson. Sie trafen auf das Top-Team, also Jay Lucas und Teriyaki, zusammen mit Billy Starks. Und Oshi, also der ungarischen Oshi, die wir auch schon bei der WXW gesehen haben. Genau. So, one of these things is not like the others.
Aber ist ja schon sehr wild zusammengestellt, das Match. Aber wild in dem Sinne gut, weil ich fand das echt unterhaltsam und gerade nach der Pause, das war ein gutes Ding.
Ja, ich fand das auch echt cool. Auch viele coole Action. Man hat irgendwie gesagt, es wäre ein Captain's Falls Match, aber es gab dann hier ja auch quasi keine Elimination oder sowas. Es war auch nicht so 100% klar, glaube ich, wo der Captain war.
Ja, die mussten das aber auch nochmal irgendwie, weil Also JP Grayson war ja, glaube ich, auch gar nicht in dem Match drin. Eigentlich war er, glaube ich, in dem Match Zeta Steel drin, oder?
Da war Zeta Steel, glaube ich, drin. Und sie haben auch gesagt, das sollte, glaube ich, auch eigentlich ein 10-Person-Match sein. Da mussten sie noch ein bisschen was ändern irgendwie. Ja. Ja, aber das ist okay. Also ich fand das aber trotzdem, also das andere Multi-Man-Tag-Match, dann im Main Event, das war besser, meiner Meinung nach.
Aber es auch extrem gut war, muss man allerdings auch sagen.
Ja, natürlich, selbstverständlich, aber das war schon ganz gut. Also das hat Spaß gemacht, auch. Ja. Also gib mir mal ein Singles-Match zwischen Billy Starks und Oshi.
Sehr gerne.
Aber man weiß ja natürlich auch nicht, wie lange die jetzt da ist, Oshi, ob sie oder ob die jetzt wieder zurück dann auch in die nach Europa geht. Ja. Aber ja, nee, das war cool, das hat Spaß gemacht. Auch wie du schon sagst, nach der Pause ganz gut. Dann geht's weiter, JCW-Title-Match. Masha Slamovic gegen Marcus Mathers. Ich fand's nicht schlecht, aber also ich fände, es wäre ja ein bisschen mehr drin, mehr drin gewesen. Irgendwie, also wenn ich die Paarung lese, ja. Marcus Mathers gegen Masha Slamovic, dann erwarte ich mir so einen richtigen Banger halt irgendwie. Und der ist so ein bisschen ausgeblieben.
Genau, das war schon fast vielleicht eines der schwächeren Matches, ist ein bisschen hart, aber das war definitiv nicht bei den besten Matches dabei, so kann man sagen.
Ja.
Und da erwartet man mehr. Und auch hier wieder, ich muss aber auch fair sein, Drew, und sagen, auf dem Match lag halt auch wieder leider ein Schatten.
Ja, ja.
Weil es war so klar, was da passieren würde. Ja. Gegen Ende des Matches gibt es so ein bisschen Unruhe und dann guckt Marcus Mathers in die Crowd und dann liegt da sein Vater, Mark Angel, ist ja auch Deathmatch-Wrestler bei H2O wieder aktiv gewesen, liegt da quasi zusammengeschlagen und ich denke mir so, nein, ich weiß genau, was jetzt kommt. Nein, ich weiß genau, was jetzt kommt. Und genau was kommt, Charles Mason greift Masha Slamovic natürlich im Ring an.
Ja, deswegen, ich glaube auch, dass er den Titel jetzt gewinnt, weil Masha ist auch schon sehr lange Champion. Ja. Und ich glaube jetzt, dass es Charles Mason wird. Wie gesagt, ich kann immer noch nicht verstehen, was Leute in dem sehen. Gar nicht. Aber
Lass uns lieber direkt zum nächsten Match, da haben wir, glaube ich, mehr Freude dran.
Sehr gerne, und noch ein Title-Match. Matt Tremont gegen Gary J. Es hat auch wieder mal gezeigt, dass Gary J einfach so ein variabler Wrestler einfach ist. Der kann wirklich alles, Mann. Der ist so ein guter Allrounder einfach.
Zweiter Taschenmesser.
Ja, wirklich, und der hat ja auch ganz schön gut gesuppt, ne? Also der hat ja dann von seinem Gesicht. Der hat ja so eine richtige Blutlache dann im Ring gelassen, als er dann da mit dem Gesicht kurz auf dem Ring, auf der Matte war.
Da war keine Lache mehr, das war eine Pfütze.
Ja, wirklich. Und du, ganz ehrlich, 10 Minuten, eine geile Abfahrt, ich hatte da Spaß mit. Das hat Bock gemacht, das war echt cool.
Ich muss ehrlich sagen, es ist so, das war mein liebstes Match von der Show.
Ja, würde ich zustimmen. Das ist richtig gut. Ich fand das auch richtig gut. Also, ich meine, über Tremont ist ja sowieso jeder Zweifel erhaben. Ja. Und dann ist auch, glaube ich, jemand ganz gut, so wie Gary J, der jetzt zwar schon so ein bisschen Erfahrung hat mit dieser Hardcore-Deathmatch-Richtung, aber der das jetzt nicht so oft macht, dann hast du halt einen guten Counterpart mit Matt Tremont, der halt auch da so ein bisschen helfen kann, sowas, weißt du?
Genau.
Und fand ich super. Also, fast schon, wenn ich jetzt sage, besser als erwartet, klingt das immer so blöd, weil bei einem Gary J und einem Tremont erwartet man was Gutes, aber. Es war besser als erwartet. Also ich fand es gut und also man muss es auch irgendwie lassen. Das ist ja auch was JCW besser macht als GCW. Also die Show war trotzdem lange mit etwas über 3 Stunden, aber die Matches an für sich waren alle nicht so lang.
Ja, da war auch noch, das war auch nicht netto, da waren auch noch viele so Pausen und sowas dran. Also
ja,
netto war das 2,40 oder sowas.
Ja,
das war halt echt okay.
Kommt gut hin. Und guck mal, der Main Event war 20 Minuten oder fast 21 Minuten und sonst war alles unter 20 Minuten. Das zweitlängste Match war dann halt das Unified-Title-Match mit 15.
Das war ja auch der Main Event von der Pause, muss man dazu sagen. Ne?
Ja, genau. Aber sonst waren die teilweise 10 Minuten, teilweise sogar manche sogar drunter. Und das 8-Person war dann halt 12 Minuten, aber gut, da waren halt noch 8 Leute drin, da brauchst du ein bisschen mehr Zeit.
Aber da können wir gerne, wenn du nichts mehr zu dem Ultra-Wild-Title-Match zu sagen hast, gerne die Überleitung schon nehmen, weil du gesagt hast, das war das längste Match, das Main-Event.
Yes.
Ich habe diese 21 Minuten überhaupt nicht gespürt.
Ja, die hast du auch nicht gemerkt. Also es war Drew Parker und Young Dumb and Price, also Alec Price und Jordan Oliver, gegen Darren Bankston und Jet Speed von AEW, also Kevin Knight und Mike Bailey. Ja, das war halt so ein 3 gegen 3 PWG Spotfest Trios Match.
Und Abfahrt.
und Abfahrt, aber 20 Minuten halten. Also, das, ja, das war ja auch quasi wirklich keine Atempause.
Und, ich hab auch Leute gehört, die tatsächlich gesagt haben, dass das für sie das Match of the Night war. Also für mich war es natürlich Menders gegen Shire, aber wenn du zum Beispiel, liebe Grüße an Sandmann an der Stelle, wenn du vor allen Dingen diese Art von Wrestling magst, wenn du diesen Stil magst, kann ich das komplett nachvollziehen.
Ja, also klar, natürlich. Also für mich war es aus anderen Gründen dann auch das Unified-Title-Match, genau. Das Match of the Night auch dann schon noch ein bisschen deutlicher. Aber ja, das für mich auch das zweitbeste Match schon. Wenn du sagst, das hat mir am besten gefallen, dann argumentiere ich nicht mit dir, ne? Also, dann nehme ich das so hin und dann finde ich das so absolut in Ordnung. Und ich finde auch, das waren ja zwei Tag-Teams mit dem dritten Wrestler dazu. Ich finde auch, Drew Parker hat echt gut zusammengepasst mit Young Dumb and Price. Und auch
Darren Bankston. Er hat ja gezeigt, dass er ein guter Hybrid-Wrestler ist, ne?
Absolut. Und ich habe auch Darren Bankston, fand ich mit Jetspeed ganz gut. Es hat mich für Darren einfach gefreut. Ich mein,
das ist ein Match made in heaven.
Ja, natürlich. Und für Darren hat es mich dann auch persönlich gefreut. Für dich dann ein bisschen eher nochmal. Sicherlich, der auch eine andere Beziehung noch zu ihm hat.
Ja, dazu kann ich tatsächlich kurz was erzählen. Ich habe nämlich während der Show noch mit ihm geschrieben.
Ja, klar.
Und ich wusste dann zu Beginn der Show auch schon, dass das Main Event werden würde.
Ja.
Er hat mir nämlich, ich glaube, das war als Marva Selk gegen Nina Cross lief oder so, hat er mir gesagt, ja, ich werde wahrscheinlich im Main Event stehen.
Ja, ist doch geil.
Und da muss ich auch sagen, da hätte ich auch im Vorhinein nicht mitgerechnet. Fand ich aber super.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch schön, dass er so ein bisschen seine Flaws jetzt da einfach kriegt, so ein bisschen präsenter auch ist bei JCW und so.
Ja.
Das finde ich cool.
Und das finde ich super, er scheint da auch einen sehr guten Eindruck hinter. Ich meine, das war jetzt das dritte Mal, dass er da war und er war gleich im Main Event, ne?
Also scheint schon zu funktionieren.
Beim letzten Mal war er letztens auch schon mal im Opener, das ist auch keine unwichtige Position, ist insofern, man sieht da schon, dass die Leute da an ihn glauben. Und ich muss auch sagen, wenn du jetzt nicht noch weiter was zum Match sagen willst, würde ich einmal schon das Gesamtfazit auch ziehen.
Gerne.
Das war auch deswegen eine gute Show, weil du eben zwei Matches hast, die rausgestochen sind, die dann aber auch noch verschiedenartig waren vom Stil.
Ja.
Das heißt also, du hattest zwei verschiedene Matches, wo jeder sagen kann, die fand ich super. Und für mich, ich habe der Show 8 Punkte gegeben. Und ich würde auch sagen, das sind gute 8 Punkte. Also in Schulnoten würde ich sagen, das war eine 2+. Ich finde, das war insgesamt eine wirklich, also es wäre auch so, wenn es hier 8-5 geben würde. 9 ist ein bisschen hoch, weil wir hatten halt auch Mara Sates gegen Dana Cross und so auf der Card. Aber das sind schon gute 8 Punkte, finde ich. Allein, weil du halt zwei Matches hattest, die wirklich sehr gut fand.
Absolut. Wie gesagt, du hattest halt ein Match of the Year Contender genau, dabei. Also dann kann die Show ja schon keine schlechte Bewertung irgendwie haben oder sowas halt, ne? Genau. Deswegen, ich würde da mitgehen, so, was hast du gesagt, 2-Schulnote, glaube ich, ne?
Ich hab gesagt, für mich wäre es, also ich habe 8 Punkte gegeben und für mich wäre es sogar eine 2+, also für mich wäre es sogar mit Tendenz nach oben, also eine gute 2 auf jeden Fall. Ja,
auf jeden Fall, da würde ich auch mitgehen, und es ist halt, du hast auch eine gute, also du hast so eine gute Wildcard hier einfach an Matches.
Genau.
Also es war für jeden was dabei. Du hattest halt so ein Ultra-Violent-Match zum Beispiel dabei, ne? Du hattest ein reines Women's-Match dabei. Du hattest halt dieses Unified, also du hattest quasi ein King's Road-Match. Du hattest halt so ein Cine-Match. Du hattest ein High-Spot-Trios-Match. Also das war eine gute Mischung halt dabei. So für jeden so ein bisschen was dabei. Wie so eine, wenn du zum Kiosk so eine gemischte Tüte heute halt holst, aber Mittlerkritz genau. Dann. So, ne, hast halt einen geilen Mix. Und das ist immer noch das, weswegen ich zum Beispiel mittlerweile JCW lieber gucke als GCW.
Ich mag JCW auch deutlich mehr als GCW, weil ja, JCW halt das von GCW mehr in den Vordergrund stellt, was ich mag, und das weniger in den Vordergrund stellt, was ich nicht mag.
Ja, genau. Und du hast halt außerhalb von Charles Mason nicht diesen ganzen GCW-Shenanigans, die du halt bei GCW-Shows hast.
Ja, ohne Charles Mason wäre es noch besser, aber der ist so der einzige Wermutstropfen aktuell. Das
stimmt. Ja, aber weißt du, wenn ich dann Menders gegen Shai auf der Karte habe, dann nehme ich halt auch zweimal so einen Charles Mason in irgendwelchem Müll. Das ist mir dann halt egal in dem Moment, ne?
Zumal man ja sogar sagen muss, das Match, in dem er war, war ja sogar ganz gut. Und ich denke mal, wenn er jetzt ein Match gegen Masha haben würde, das wäre auch zumindest für seine Verhältnisse nicht ganz so schlecht. Nur es gäbe halt andere Leute, die ich da viel eher sehen würde.
Ja, das
Schlimme ist, Das Schlimme ist ja, im sag mal, GCW und JCW-Kosmos macht es ja sogar Sinn mit Charles Mason, weil er ja schon, warum auch immer, da gewisserweise prominent ist. Das heißt also, es ist ja jetzt noch nicht mal komplett out of left field oder komplett unlogisch, aber ich bin halt der Meinung, dass er gar nicht in dieser Position sein sollte.
Ja, genau, das ist halt der Punkt. Ja, absolut. Aber ja, da müssen wir uns dann, glaube ich, dran gewöhnen, wenn er den Titel bald gewinnt, aber vielleicht sind es ja die Main Events und dann macht man halt einfach vor dem Main Event aus. sowas halt, aber ja, ich würde dir sonst, was du zur Show gesagt hast, würde ich absolut zustimmen. Wirklich eine gute Show, aber ich finde auch JCW, die sind im Moment auf einem guten Lauf. Gut. Die machen viele gute Shows.
Und es ist for free auf YouTube, ne? Das ist eigentlich eine ideale Show für Leute, die mal ins Indie-Wrestling reingucken wollen. Du musst nichts bezahlen. Du hast viele, da auch auf der Karte, du hast viele Leute, von denen du schon mal gehört hast. Viele Leute kennen natürlich Mike Bailey, ja. Viele Leute kennen inzwischen auch von der WXW Menders. Kevin Koo ist ein bekannter Name. Matt Mako ist ein bekannter Name. Janella ist natürlich immer noch ein bekannter Name. Mazas ist WWE-ID. Masha ist bei Impact. Also da sind auch viele, die vielleicht auch derjenige kennt, der nicht so oft in die Wrestling guckt.
Das stimmt. Und ich habe auch das Gefühl, die haben so wieder so ein bisschen mehr Shows jetzt wieder.
Ja.
In letzter Zeit. Und die sind halt auch immer zu einer guten Zeit. Ich glaube, die letzte war auch um 18 Uhr. Also das ist immer, ne, für uns in Deutschland ist es immer, sind es aber ganz gute Zeiten zum Gucken.
Manchmal sind sie auch 19, 20, 21, aber das sind, manchmal sind sie auch 23, das kann auch schon mal, aber oft sind sie tatsächlich zu ganz guten Zeiten.
Ja, das Ganze. Und wie du schon sagst, es ist for free auf YouTube. Selbst wenn du es nicht live gucken kannst,
du kannst es dir
nachher noch angucken auf dem YouTube-Kanal. Es gibt keinen von JCW, es ist der YouTube-Kanal von GCW. Ganz wichtig, das.
Genau.
Aber ja, von daher ist eine coole Sache. Was ist eigentlich aus LA Fights geworden? Lol.
Ja, ne?
ja, aber ich würde sagen, dann können wir auch gerne hier Schluss machen. Haben wir ausgiebig jetzt nochmal in einem großen Review darüber gesprochen, aber wir haben ja auch mehrere Shows schon, von daher geht das klar. Genau. Und wie gesagt, Ende der Woche werdet ihr dann von uns nochmal hören oder vielleicht auch erst nächste Woche, je nachdem wann veröffentlicht wird, über das ICW und Beyond, den Beyond-Part. Das sind auch nur zwei Shows. Und ja, ich würde dann sagen, dann danke Sebastian, auch für die Einblicke von den Shows, die ich nicht gesehen habe.
Danke an dich.
Danke. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.